und herzlich willkommen zu den Nord-Strimbo-Gesprächen. Ich bin Sebastian und befinde mich heute wieder in großer Runde zu unserem neuen Filmgespräch. Und dazu begrüße ich ganz herzlich den Fred. Hallo.
Hallo, lieber Basti.
Und den Udo. Hallo, lieber Udo.
Hallöchen.
Ja, wir befinden uns wieder in unserer großen Runde und dieses Mal hat uns der Fred einen Film ausgesucht. Wir sind heute zum ersten Mal in einem Genre, in dem wir uns so in der Form noch nicht wirklich bewegt haben, vielleicht in Anleihen bei Starship Troopers, aber so richtig klassisch haben wir über den Kriegsfilm oder wie in dem Fall den Antikriegsfilm noch gar nicht geredet. Und die Rede ist, ihr habt es im Titel gelesen, den 1984er Film The Killing Fields. Und ja, bevor ich jetzt hier noch großartig viel drumherum zaubere, Fred, du hast den Film ausgesucht und mich würde mal brennend interessieren, warum ausgerechnet dieser Film? Warum ist es der geworden?
Das erzähle ich gern lang und ausführlich. Also, haltet euch fest. Witzigerweise hat die Story heute noch einen Erinnerungsfaktor dazu bekommen, denn ich habe euch ja einen Podcast rumgeschickt, der das geschichtliche Thema aufgreift. Und ich erinnere mich daran, dass ich, glaube ich, auf den Film überhaupt erst gekommen bin, wegen dieses Podcasts. Den Titel kennt man ja irgendwie, oder die Killing Fields. Ich glaube, das ist was so man jeder vielleicht schon mal aufgeschnappt hat oder dass der Film das irgendwie gibt.
Nein.
Und oder auch nicht. Für die Kriegspanausen unter uns. Ja, also für mich war das irgendwie ein Begriff, da gibt's was. Und in diesem Podcast geht es um die Befreiung von Phnom Penh, der Hauptstadt von Kambodscha. Und da wird von einem Dokumentarfilm namens Killing Fields gesprochen. Und da klingelte irgendwas und ich habe rausgefunden, dass sie sich da versprochen haben. Die meinten halt diesen Film. Und damit landet er auf meiner Watchlist. Und irgendwann Ende letzten Jahres landete er in irgendeinem, ich glaube bei Prime Arthouse Channel oder sowas, im freien Streaming. Also was heißt freiem? Also in der Flatrate mit drin. Und dann habe ich irgendwann mal in dem Anflug von, ist halt gut bewertet irgendwie, klang interessant. Und ab und zu schaue ich mal Kriegsfilme. Nicht so oft, aber also die guten, die gut bewertet sind, denke ich, tue ich mir dann doch mal an und habe den geschaut. Und warum habe ich dann gedacht, der muss zu uns? Also erstmal muss ich gestehen, ich habe ihn im englischen Original geschaut, zu später Stunde angefangen und ich habe sehr wenig verstanden von dem, was da passiert. Zumal ja dann zwischendurch noch kambodschanisch und französisch gesprochen wird. Und ich war tatsächlich gar nicht so in der, also ich muss sagen, ich habe von der Story gar nicht so viel mitgekriegt und bin dann auch zwischendurch, glaube ich, mal kurz weggenickt. Aber es gibt drei Gründe, warum ich den ausgesucht habe. Der dritte Grund ist, weil wir noch nie einen Kriegsfilm hatten. Also das war so dann noch die Bestätigung. Einfach, können wir ja mal machen. Der zweite war die Atmosphäre an sich, also diese 80er. Der Film hat für mich so die 80er ausgeschwitzt irgendwie von der Ästhetik her. Auch irritierenderweise und wir haben ja ursprünglich mal gesagt, so 80er-Filme sind auch unser, so ein bisschen unser Kerngebiet oder was wir gern machen wollen, über 80er-Jahre-Filme reden. Und der erste Grund war, dass zumindest in der ersten Stunde habe ich die ganze Zeit gedacht, das ist der schönste Kriegsfilm, den ich hier gesehen habe. Und dieser Widerspruch quasi, weil das ist ja eigentlich ein Film über was schrecklich und schrecklicher Film und dass ich den gleichzeitig ästhetisch so wahnsinnig ansprechend fand, das war der Grund, warum ich den vorgeschlagen habe. Und als ich den gestern, also wirklich das hauptsächlich, die Musik, das Traumhafte, und als ich den gestern mal in der guten deutschen Synchro gehört habe und auch wesentlich gepackter war von dem Film und gespannter und verstanden habe ich gemerkt, da gibt es ja noch viel mehr Ebenen, über die man theoretisch reden könnte. Aber ursprünglich, der Grund war die Ästhetik von dem Film, die auch gleichzeitig so widersprüchlich zum Thema ist.
Spannend. Den Sachen werden wir auf den Grund gehen, auch der Ästhetik auf jeden Fall. Aber es gibt gerade bei dem Thema heute wahnsinnig viel zu sagen. Kurz for the record, der Udo und auch ich, wir haben den Film zum ersten Mal gesehen und wir haben jetzt im Vorgespräch schon festgestellt, wir haben den alle in Synchro jetzt gesehen in dieser ja. Sichtung. Also ich habe, Udo, du hast den auch in der Synchro gesehen.
Yep, absolut.
Genau. Ich habe die ersten 20 Minuten auf Englisch geschaut. Es gab leider keine zuschaltbaren Untertitel. Mhm. Das hat mich ein bisschen gewurmt. Mhm. Weswegen ich mich dann entschieden habe, ich höre zumindest mal in die deutsche Synchro rein. Und die hat mir aber recht gut gefallen. Also ich fand die Stimmen ganz okay und dachte mir so, okay, dann kann ich wenigstens der Handlung vollumfänglich folgen. Mhm. Und genau. Das heißt also, wenn jetzt irgendwas vielleicht inhaltlich vorbeigegangen ist, vielleicht liegt es dann halt auch an der Synchro, ich weiß es nicht. Das müssen wir jetzt im Gespräch rausfinden.
Okay.
Genau. Ja. Dann würde ich jetzt gleich mal das erste große Kapitel aufmachen. Wir haben hier Kriegsfilme im Podcast zum ersten Mal und da würde mich jetzt mal interessieren, wie ist denn so eure History mit Kriegsfilmen? Was habt ihr für welche gesehen? Und gibt es wirklich so einen, wo ihr sagt, ja, den sollte man unbedingt gesehen haben. Das ist so einer, den ich präferiere. Oder ja, wie ist da allgemein so die Haltung zum Thema Kriegsfilm? Und ich würde gerne mit dir anfangen, Udo.
Tja, ich werde da bei diesem Thema der Mann des kurzen Atems heute sein. Denn Kriegsfilme, ich fange mal anders an. Warum gucke ich Filme? Und das ist vornehmlich wirklich der Eskapismus, um irgendwie auszubrechen und neue Dinge zu erforschen und möglichst in Sphären abzutauchen, die es oft nicht gibt, die was Fantastisches haben, die was Abenteuerliches haben, die irgendwie mich rausreißen aus dem Alltag und aus dieser Welt. Und deshalb stehen bei mir Kriegsfilme so überhaupt gar nicht auf dem Speiseplan. So, es gab damals meinen Onkel, wo ich öfter Filme mitgeguckt habe, der leider nicht nur gute Abenteuerstreifen, sondern neben schönen alten Horrordingern und so weiter eben auch immer mal wieder Kriegsfilme auspackte. Und das waren so die alten Dinger, irgendwie so Sachen mit John Wayne und den Konsorten, ne? Aber ich muss sagen, von diesen ganzen Sachen, ich kann nicht einen einzigen benennen, welcher das war. Ich weiß, dass ich ein paar davon gesehen habe, aber davon ist nichts kleben geblieben, weil ich das Thema Krieg einfach nicht besonders mag. Also das, wo ich da vielleicht noch am ehesten den Zugang habe, ist der Spionagefilm, der ja öfter auch im Kriegskontext spielt, irgendwie Spion zwischen zwei Fronten oder solche Sachen, oder diese ganzen kalten Kriegssachen, hier sowas, keine Ahnung, Ipcress-File oder sowas. Also es gibt da eher den Zugang dann über diese Schiene, aber so richtig der klassische Kriegsfilm, schwierig. Und auch was die Vietnam-Geschichten angeht, ich habe so halbherzig den ein oder anderen Klassiker gesehen. Ich glaube, ich kenne Teile von Apocalypse Now. Ich meine Full Metal Jacket mal komplett gesehen zu haben, aber meine Erinnerung lässt da auch keine großen Aussagen zu. Ich glaube, Platoon habe ich tatsächlich nie gesehen, solche Sachen. Also da, ich bin bei der Thematik unbeleckt und völlig raus, weil ich Krieg halt einfach echt schlimm finde. Ich mich dann immer fragte für mich, warum soll ich mir das angucken, wenn ich das wirklich furchtbar finde? Also es gibt natürlich sowas wie, keine Ahnung, James Ryan oder so, ne? Das habe ich mal geguckt, aber auch da muss ich sagen, ich habe es quasi sofort wieder vergessen, / verdrängt. Weil mir halt da ganz eindeutig dieser Eskapismus-Ansatz fehlt. Also da habe ich andere Genres, vielleicht bin ich da ein bisschen mit Scheuklappen unterwegs. Ich gucke wahnsinnig viel und dann häufig in sehr ähnlichen Genres. Und also das hier ist für mich auf jeden Fall neu, mehr oder minder. Also weil ich einfach bei der Materie wenig Zugang habe. So. Wo ich ein bisschen Zugang finde, und das ist bei dem Film hier speziell, weil ich würde den nicht als reinen Kriegsfilm einstufen. Der hat einen Ansatz, der mir sehr gefallen hat von vornherein, und das ist eben der Journalismus. Ist hier natürlich Kriegsjournalismus, aber ich habe in diesen Journalismusansatz habe ich direkt mehrere Eintrittswege, sei es über Tim und Struppi, sowas. Oder aber auch dadurch, dass ich mich natürlich auch in den Anfängen von meiner fotografischen Arbeit sehr viel mit Fotografie auseinandergesetzt habe und man dann natürlich auch sehr, sehr häufig mit Fotografen älterer Schule konfrontiert wird, die eben auch Kriegsjournalismus irgendwie mit auf der Platte hatten, die halt eben auch in Kriegsgebieten unterwegs waren. Und das, finde ich, hat schon so ein bisschen auch manchmal einen Abenteuerfilmansatz. Und deshalb konnte ich das in diesem Film hier ein bisschen anders betrachten, als wenn es so ein reiner Kriegsfilm ist. Ich habe letztens noch so einen reinen Kriegsfilm auf dem Filmfestival gesehen, hier in Düsseldorf. Und da hatte ich auch wieder Schwierigkeiten mit dem Zugang, weil mich einfach so endlose Flugzeugbombardements und Flugzeugschlachten halt einfach nicht packen. Und das ist hier zum Glück ein bisschen anders. Deshalb bin ich ganz froh über den Einstieg. Aber ja, nicht mein Kernfeld, nicht mein Kompetenzfeld.
Mhm. Fred, wie sieht's bei dir aus?
Teilweise so wie bei Udo, nur dass ich wesentlich mehr Kontakt hatte und vielleicht auch gesucht habe. Also ich schaue Filme eher wegen des Eskapismus. Und für mich ist dann ein guter Kriegsfilm, also ich versuche, oder ein Antikriegsfilm, ist für mich sowas, was für viele andere vielleicht dann der Horrorfilm ist, die ich dann vielleicht eher meinte, die nicht die fantastischen Horrorfilme, sondern die relativ nah an dem, so könnte es auch passieren sein, ne, so eingesperrt sein, also mit Enge oder mit Stalkern und so weiter. Es ist so eine Realitätskonfrontation und das funktioniert halt bei mir dann nur im Antikriegsfilm, also als Kritik in irgendeiner Form, so wie jetzt bei Killing Fields. Und Nicht-Antikriegsfilme funktionieren bei mir auch nur als Abenteuerfilme, wo nicht unbedingt der Krieg an sich verherrlicht wird, sondern eine Abenteuerstory, kennt man ja, also viel von den alten, wo dann einfach in Trupp Soldaten irgendwann eigentlich was ganz anderes erlebt und als Setting das der Krieg ist. Aber so theoretisch Militärkrieg an sich als Thema ist auch nicht meins, an dem ich mich erfreuen kann, sondern eher erschrecken möchte. Und entsprechend schaue ich die genau dafür, um mich daran zu erschrecken und versuche dann möglichst, also und bin dann angefixt, wenn es richtig gute Filme sind oder eben, nehmen wir zum Beispiel mal Dunkirk von Nolan, wo ich den Regisseur einfach mag und natürlich dann auch wissen möchte, wie hat der das Thema angepackt. Oder halt eben James Ryan guckt man dann auch. Aber ich habe dann eher zum Beispiel Filme wie Die durch die Hölle gehen. Ich weiß nicht, also Udo kennst du wahrscheinlich nicht.
Ich glaube nicht.
Weiß nicht, ob Basti, ob du den kennst?
Ist das nicht sogar Deliverance? Nee, wie heißt der? Ach ja, genau, das ist ich wechsle es gerade, aber ja, der vom Heaven's Gate Regisseur
Simino. Ja, genau, von Simino, genau, und mit Robert De Niro und Christopher Walken und sowas. Und den habe ich damals zum Beispiel auch gleich 2-3 Mal geschaut, weil einfach dieser fiese Antikriegsansatz und wie das eben umgesetzt ist, zum Beispiel wahnsinnig interessant ist. Und weil du nach dem besten Kriegs- oder Antikriegsfilm gefragt hast, ich frage mich gerade, ob ich The Killing Fields tatsächlich als den, der mir vielleicht sogar am besten zusagt oder den ich am ehesten weiterempfehlen würde, aus verschiedensten Gründen momentan. Aber vielleicht einfach, weil das der letzte ist, den geschaut habe. Und ich habe, glaube ich, im Westen nichts Neues letztes Jahr gesehen und fanden, ja, optisch interessant. Aber, ja. Also offensichtlich bin ich mehr im Thema als Udo, wobei ich mich auch überhaupt nicht als Freund des Genres gesehen hätte, sondern nur jemand, der das aufgrund der Liebe zum Film irgendwie auch mitnimmt als Konfrontation mit den schlechten Seiten des Lebens und aktuell ja, naja, durchaus auch relevant. Basti, wie ist es denn bei dir? Du und der Kriegsfilm.
Also ich schaue ja jetzt nicht nur Filme, um mich so ein bisschen so zu unterhalten lassen und berieseln lassen oder aus Eskapismusgründen, sondern ich bin ja auch der Meinung und ich sage das immer ganz gerne, Filme müssen auch nicht unterhalten. Und ich kann mir dann halt gerne mal was anschauen, wo ich mir selber was zutraue, wo ich vielleicht was bei lerne oder was vielleicht sogar auch anstrengend ist und meine Komfortzone überschreitet. Weil ich halt einfach neugierig bin, was macht das mit mir? Also da versuche ich schon so ein paar Grenzen auch auszutesten. Und ich habe auch sehr früh schon Filme gesehen, die zumindest in diesem Kriegssetting angesiedelt waren. Und habe vor allen Dingen mit viel zu jungen 9 Jahren, muss es gewesen sein, ja 9 Jahre, Rambo 3 gesehen. Noch bevor ich alle anderen gesehen habe, mit meinem Ziehvater. Und das ist ja, wenn du so willst, eigentlich ein richtiger kriegsverherrlichender Film.
Ja.
Das kann man natürlich alles nicht ernst nehmen. Der böse Russe und der Amerikaner in Afghanistan, das ist alles ganz schöner Quatsch. Jetzt, wo ich den auch vor ein paar Jahren nochmal gesehen habe, dachte ich mir, das ist also wirklich ganz furchtbar. Aber ich habe schon gemerkt, okay, das ist vielleicht nicht so meins. Und dann habe ich aber tatsächlich Das Boot damals gesehen. Das war so der erste, ich würde mal sagen, ernstzunehmende Kriegs- oder in dem Fall so auch Antikriegsfilm, wo ich gemerkt habe, okay, hier gibt's noch eine andere Ebene. Dieses Schicksal von diesen Leuten, was macht das mit den Leuten, die da eben halt da sind? Also, dass du die Leute zwar auf diese Kriegsmission schickst, aber die Leute verändern sich dabei. Was passiert da eigentlich? Da habe ich schnell gemerkt, okay, da würde ich ganz gerne mehr rausfinden. Habe auch wirklich sehr früh Full Metal Jacket gesehen, wirklich da einen krassen Impact da auch auf mich hatte. Und habe wirklich für mich entdeckt, also Kriegsfilm, also kriegsverherrlichende Filme, also wo es um Taktik geht, militärische Kampfhandlungen und allgemein so Heldengeschichten, das ist überhaupt nicht meins. Also sowas wie hier Steiner, das Eiserne Kreuz und was weiß ich, wie die alle heißen, damit kannst du mich jagen. Also das ist überhaupt nicht meins. Ich konnte Crimson Tide vielleicht noch ein bisschen was abgewinnen, wenn man das als Kriegsfilm ansehen will, aber das gibt mir jetzt nicht so viel. Aber der Antikriegsfilm schon, weil da ist die Message mit dabei und du hast eben halt auch die vielen gebrochenen Figuren und gerade auch der von Cimino erwähnte Film, der ist ganz stark. Also ja, da gibt es viele prägnante Szenen und Apocalypse Now habe ich jetzt bestimmt schon 4-5 Mal gesehen. In allen Fassungen, die es gibt übrigens. habe ich gesehen. Ich würde aber von mir behaupten, dass ich kein großer Fan des Genres bin. Also weder des Kriegs- noch Antikriegsfilms. Das ist nichts, was man so oft da haben oder To-Do-Liste haben will. Eben halt, weil es keinen Spaß macht. Ja, also ich kann da wirklich sagen, auch in meiner Sammlung habe ich jetzt wirklich eigentlich keinen Kriegsfilm. Wirklich in meiner Blu-ray oder 4K-Sammlung ist da eigentlich nichts wirklich dabei. Außer jetzt der Full Metal Jacket, weil er in der Box halt ist von Kubrick, genau. Dunkirk habe ich auch im Kino gesehen, aber der hat mich auch wirklich kalt gelassen. Also von daher, ich habe jetzt so keine heiße, innige Bindung zu diesem Genre, weswegen war das jetzt für mich eine absolute Neuentdeckung und muss auch sagen, ich verstehe, woher du kommst, Fred, wenn du sagst, so ist es mit einer der Besten, verstehe ich, wo du herkommst. Und das kann heute ein spannendes Gespräch werden, das kann ich schon mal sagen. Genau. Wir haben uns gedacht, damit wir jetzt in dieses Thema so richtig einsteigen können, also zumindest ging es mir so, dieser Vietnam-Konflikt, den habe ich schon ein paar Mal überflogen, so ein paar Eckdaten kannte ich auch schon, aber ich bin da nie wirklich richtig dahinter gestiegen, wie das Ganze eigentlich aufgebaut ist, also wo da ein Anfang, wo da ein Ende ist und vor allen Dingen, als ich den Film gesehen habe, ich habe das nicht in Verbindung mit Kambodscha gebracht, überhaupt nicht. Und also haben wir ein bisschen recherchiert. Wir würden euch in die Shownotes auch mal auch draußen, wir würden euch in die Shownotes noch was reinhauen. Und zwar gibt's den Vrint-Podcast, Wer redet, ist nicht tot. Die haben eine Special-Folge gemacht, die geht 25 Minuten, ganz knackiges Wissen rund um diesen Kambodscha-Khmer-Konflikt. Da könnt ihr gerne noch reinhauen. Wir würden euch jetzt da draußen aber so ein ganz kleines bisschen so im Schnelldurchlauf mal so die Eckpunkte geben. Zuerst über den Vietnamkrieg und dann ganz kurz zusammengefasst, was hat's da eigentlich mit Kambodscha so auf sich. Ja, und Fred und ich würden jetzt da mal fix durchrattern. Wer das nicht will, ich mache ein paar in die Shownotes, mache ich euch eine kleine Übersicht, dass ihr den Part auch über skippen könnt, falls ihr da gut aufgestellt seid. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal rein in diesen Vietnam-Konflikt in Südostasien. Wie sieht's aus, Fred? Möchtest du anfangen?
Ich fange einfach an, genau. Also, wir haben eine französische Kolonialherrschaft in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg bis 1954 und Vietnam als Teil von Indochina war auch, gehörte zu Frankreich quasi, die, soweit ich mich erinnere, versucht haben, sowas wie das Commonwealth, am Commonwealth, ins des britischen Commonwealth orientiert, was da selbst was aufzubauen. Wir haben dann in diesem Zuge den ersten Indochina-Krieg als unter Ho Chi Minh, die Viet Minh, gegen Frankreich gekämpft haben und gesiegt haben und dann in der Friedenskonferenz in Genf 1954 Vietnam geteilt wurde in Süden und Norden. Der Nord-Vietnam wurde kommunistisch unter Ho Chi Minh und Südvietnam war ja, von der USA unterstützt, eben kein kommunistisches Land oder sollte auch das nicht sein und werden, was den USA wichtig war und dann alle anderen Konflikte auch, alles was folgt, bedingt. Denn die USA sind mit der Domino-Theorie, dass nämlich der Kommunismus alle angrenzenden Ländern dazu bringen würde, umzufallen wie Dominosteine und auch kommunistisch zu werden, angesteckt gewesen und wollten das eben vermeiden. Und deswegen hat die USA angefangen, 1955 zu intervenieren, indem sie erste Militärberater nach Südvietnam geschickt haben. Basti, bitteschön.
Genau, und danach ging es eigentlich los mit den Vietcong und dem Guerillakrieg. Das heißt also, die kommunistischen Guerillas aus dem Süden kämpften dann gegen die südvietnamesische Regierung. 1964 am Golf von Tonkin gab es dann einen Zwischenfall, und zwar ein angeblicher Angriff auf US-Schiffe. Und da hat der US-Kongress unter Lyndon B. Johnson freier Hand zur Kriegsausweitung gegeben. Und das führte dann in Summe dazu, dass 1965 eine massive USA-Intervention gestartet ist, und die bombardierten dann Nordvietnam. Das ist die Operation Rolling Thunder. Unter Ho Chi Minh, der Ho Chi Minh Pfad, das ist die nordvietnamesischen Truppen versorgten ja dann diesen Vietcong über Laos und Kambodscha, und der spielt eine wichtige zentrale Rolle auch hier in diesem Film. Genau, dann haben wir 1968, da gibt es das sogenannte My Li-Massaker. Da töteten US-Truppen hunderte vietnamesische Zivilisten, und das sorgte für weltweite Empörung. Und wenn man zum Beispiel jetzt sowas wie Forrest Gump zum Beispiel sieht, wo man ganz viele Proteste gegen Vietnam sieht, da tauchen eben halt auch Bilder eben halt von diesem Massaker auch mit auf, wo ganz viele Leute auf die Straße gegangen sind. Und genau. Fred, wie ging es weiter?
Der Vietcong reagierte mit der sogenannten Tet-Offensive 1968 mit einem Großangriff, der zwar ein militärischer Fehlschlag war, aber in der Öffentlichkeit zu einer Wende in der Wahrnehmung des Krieges führte. Und diese uns bekannten großen Antikriegsproteste in den USA lostrat. Kulturhistorisch natürlich auch interessant, wenn man an die ganze Hippie-Bewegung sowas denkt, was da alles da ineinander floss und was sich das gesellschaftlich für unsere westlichen Länder, also für unsere Kultur eben insgesamt auch bedeutet hat, was da passiert ist. Es gab die Massendemonstrationen gegen den Krieg, insbesondere die 68er Generation, wie man so schon sagt, 1968. Daraufhin zieht Nixon mittlerweile als US-Präsident die US-Truppen ab und rüstet aber den Südvietnam auf. Dann, genau, das war, ist ein interessanter Punkt, das war nämlich wohl verfassungswidrig, dass die USA in Kambodscha und in Laos auch interveniert haben und bombardiert haben, um diesen Versorgungspfad durch die Länder zu unterbrechen, wodurch also die den Vietcong in Nordvietnam unterstützt haben oder eben Zufuhr gegeben haben von Materialien. Und 1970 wird Kambodscha destabilisiert, und diese Destabilisierung führt zum Aufstieg der Roten Khmer.
Genau, in dem Film wird ja jetzt auch davon berichtet, das ist ja auch Teil des Films, dass es diese versteckten Bombardierungen gab, also diese geheimen Bombardierungen.
Ja.
Und das destabilisiert ja komplett hier dieses ganze Land und diese ganzen Regionen dort unten. Und das führt natürlich dazu, dass diese Roten Khmer, also die Khmer Rouge, da unten natürlich sie radikalisieren. 1973 beim Pariser Friedensabkommen ziehen die USA offiziell ab, aber, und das ist eben auch hier im Film auch mit Thema, der Krieg geht aber trotzdem weiter. Ja, Saigon hat man ja bestimmt schon irgendwann mal gehört in irgendwelchen anderen Filmen, wenn es da eben halt um so eine Einsätze geht. Der sogenannte Fall von Saigon 1975, die nordvietnamesische Armee, die erobert dann Südvietnam, und das führt dann auch zum Ende des Krieges. Genau, dann haben wir es auch wieder mit der Wiedervereinigung Vietnams zu tun. Das heißt also, das Ganze wird eine sozialistische Republik Vietnam. Und die Folgen dieses Krieges sind Millionen Tote, Langzeitopfer durch Napalm und Agent Orange. Auch das ist ja Thema der Kriegsfilme, vor allem Apocalypse Now. Und dann entsteht natürlich gerade aufgrund dessen eine wahnsinnige Flüchtlingskrise. 100.000 Vietnamesen fliehen. Das sind die sogenannten Boat People. Jetzt haben wir diesen Vietnam-Konflikt so gut wie möglich irgendwie runtergedrückt. Aber es geht ja nicht nur um Vietnam, sondern es geht vor allen Dingen ja auch um das Gebiet Kambodscha. Mhm. Und da haben wir auch noch ein paar Sachen zusammengetragen, damit wir dann in den Film starten können. Fred, magst du mal anfangen? Wie ging es in Kambodscha los?
Das mache ich. Es gibt da ein Königreich in Kambodscha unter Prinz Sihanouk. Ich glaube, das Reich Khmer oder sowas hieß das damals. Und war auch, glaube ich, erstmal neu irgendwie etabliert worden. Und da war ein relativ gutes Verhältnis zu USA auch und hat auch die vietnamesischen Interventionen halbwegs unterstützt. Dann folgen diese US-Bombardierungen, von denen wir gerade gesprochen haben, die den Ho Chi Minh-Pfad unterbinden sollten, was dazu geführt hat, dass in Kambodscha natürlich auch andere radikale Gegenkräfte und aufgestiegen sind. Ein Mann namens Lon Nol putscht gegen den Prinz Sihanouk und der errichtet dann die Republik Khmer, glaube ich, hieß das, weiß ich gar nicht mehr. Und die unterstützt auch weiterhin die USA, während Prinz Sihanouk, glaube ich, von China dann auch unterstützt wird. Wir haben dann einen Bürgerkrieg und in diesem Bürgerkrieg befinden wir uns quasi im Film 1975, dass die Roten Khmer versuchen, diese Regierung von diesem Lon Nol zu stürzen. Die Roten Khmer steigen also auf, sind eine kommunistische Guerilla und man kennt ihn, Pol Pot als einer den schlimmsten Verbrecher und Massenmörder, den die Welt hier gesehen hat, der schließlich 1975 mit den Roten Khmer Phnom Penh erobert und genau in diesem Zeitraum beginnt der Film zu spielen. Die Ideologie der Roten Khmer war es, zu einem autarken Bauernstaat zurückzukehren oder hinzuarbeiten, alle Intellektuellen zu ermorden. Das wird in dem Film ja auch alles gezeigt. Und eben die ganzen Städter wurden dazu gezwungen, auf Feldern zu arbeiten und aus den Städten abgezogen dafür. Geld und Bildung wurde abgeschafft.
Genau, das ist die sogenannte Ja-Null-Ideologie. Und ja, in Kambodscha gab es natürlich jetzt entsprechend viele Arbeitslager und auch Hungersnöte. Millionen Zwangsarbeiter starben dann an Hunger, Krankheit und Erschöpfung. Es gab viele Massaker und Genozide. Man spricht hier von 1,7 bis 2 Millionen Tote, nur durch Hinrichtung, Folter. Die Folter auch in den gefürchteten Tusleng-Gefängnissen stattfanden und natürlich auch Hungersnöte. Und 1979 marschiert dann Vietnam ein und stürzen die Roten Khmer. Das geschieht nämlich nach Grenzkonflikten. Und ja, dann installieren dann dort die Vietnamesen eine pro-vietnamesische Regierung. Die Guerilla-Kämpfe werden trotzdem fortgesetzt und die Roten Khmer kämpfen unter Pol Pot immer noch bis in die 1990er Jahre rein. Pol Pot stirbt übrigens, 1998 stirbt er. Er wurde nie für seine ganzen Taten zur Rechenschaft gezogen, ist auch untergetaucht. Also ja, und diese Aufarbeitung dieses Genozids, die ging eigentlich erst wirklich sehr spät los. Zum einen mit der Aufzeichnung einer der Hauptrollen hier, der Reporter, der dann später dann halt auch in die USA übergesiedelt ist und auch das alles zu Papier gebracht hat. Und ab den 2000er gab es dann noch ein paar Prozesse gegen ein paar Überlebende der Roten Khmer-Führer. Ja, genau. Das ist jetzt ganz grob zusammengefasst. Wir befinden uns also in dieser heißen Phase nach dem Vietnamkrieg bis zu dem Einmarsch der Vietnamesen 1979, also in diesem Zeitraum von 4 Jahren.
Ja.
Wow. Udo, magst du uns einmal ganz kurz zusammenfassen, um was geht es denn in The Killing Fields?
Yep, ich bediene mich da einer Zusammenfassung von Kinozeit und die lautet wie folgt. In Kambodscha wird der Auslandskorrespondent der New York Times, Sidney Schanberg, Zeuge der Bombenangriffe der USA auf das vom Bürgerkrieg erschütterte Land. Als sich der Rückzug der Amerikaner abzeichnet, bleibt Schanberg, unterstützt von seinem kambodschanischen Assistenten und Dolmetscher Dit Pran, trotz aller Warnungen im Land, um über die Machtübernahme der Roten Khmer zu berichten. Doch die Situation wird unberechenbar. Während Schanberg gemeinsam mit anderen westlichen Korrespondenten außer Landes gebracht wird, wird Dit Pran von den Roten Khmer verhaftet und als Kollaborateur gefoltert. Schließlich gelingt ihm die Flucht durch die berüchtigten Killing Fields, jene von Totenschädeln und Skeletten übersäten Felder, die das Bild der Schreckensherrschaft des Pol Pot-Regimes in Kambodscha prägten.
Sehr schön. Vielen lieben Dank.
Gerne.
Genau, da haben wir heute einen riesigen, krassen Vorbau. Jetzt können wir hier wunderbar in unsere Besprechung auch mal einsteigen. Und ich würde gleich einfach mal einsteigen, und zwar in diese Struktur der Geschichte. Einer von euch hat es geschrieben in unsere Gruppe. Und zwar ging es darum, ich weiß nicht, Udo, du warst es,
Ja, das werde ich gewesen sein. Ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst, ja. Es war, auch wenn ich nicht immer verstehe, was gerade passiert, ist es verdammt spannend. Die meinst du doch, oder?
Genau, die ist es. Vielen lieben Dank. Mir ging es ähnlich. Es ist ein sehr interessanter Aufbau. Und wir starten hier in diesen Film wirklich in medias res, geht das rein. Und wir werden sofort reingeworfen in diese Handlung. Und der Film ist zweigeteilt. Wir haben also einen ersten Teil. Das ist sozusagen diese Bombardierung und diese ganzen Wirren dieses Kriegs bis zum Ende des offiziellen Vietnamkriegs. Und dann haben wir einen zweiten Teil, und das ist dann nach dieser Machtergreifung der Roten Khmer, Dit Prans, der dort in Kriegsgefangenschaft ist und dann flieht. Mhm. Das sind so die zwei Teile. Und das fand ich erstmal schon ganz spannend. Und das wird auch der erste Punkt sein, nämlich wie fandet ihr denn diese Zweiteilung? Sprich, also dieser Journalismusfilm im Krieg versus dieses Überlebensdrama. Udo, wie war das für dich?
Das hat mich erstmal ziemlich irritiert. Ich bin halt sehr da reingeschlittert, und die besagte Nachricht von vorhin, die schrieb ich halt auch, als ich so gerade kurz vor Ende dieses ersten Parts war, und ich dachte, wow, was für ein Tempo, und bumm, ich werde hier reingeschmissen und mir fliegt alles um die Ohren und ich habe überhaupt gar keine Ahnung, was hier eigentlich alles so gerade abgeht und los ist, aber ich finde es super, super interessant und folge diesem Kriegsjournalisten, diesem Kriegsreporter da durch diese ganzen Geschehnisse durch. Und plötzlich ändert sich halt alles. Das war, als wären das zwei Filme, die zwar irgendwie zusammenhängen, aber irgendwie auch komplett getrennt sind. Und also für mich war erstmal das Problem, dass halt aus diesem wahnsinnig durchgetretenen Gaspedaltempo, wo einem alles um die Ohren gefetzt wird, was überhaupt so geht, wird plötzlich einmal die Handbremse komplett durchgezogen und der Film ändert das Tempo, ändert die Kameraarbeit, ändert teilweise sogar den Bildaufbau. Es ändert sich irgendwie gefühlt wirklich fast alles, und man muss sich erstmal komplett an eine völlig andere Art von Film gewöhnen. Also auch das Genre ist ja dann quasi ein anderes, ne? Ich meine, Antikriegsfilm ist jetzt das, was so irgendwie da drüber steht, aber halt so in diesem ersten Part ist halt auch ganz viel durch diesen Reporter-Charakter ist halt Abenteuerfilm ganz stark mit drin. Also man hat eher so ein Abenteuerfilm-Gefühl, und ich finde, in diesem zweiten Film, der da stattfindet, in dieser zweiten Hälfte, habe ich ein sehr, sehr starkes Gefühl von Ausbruchsdrama, wie ich das sonst eher aus Gefängnisfilmen kenne, so vom Vibe her, der mich auch total kriegt und auch total packt. Ich war einfach null vorbereitet und hatte erstmal arge Schwierigkeiten, mit diesem neuen Tempo klarzukommen, weil ich drauf gepolt war, so hier geht's ab. Und aber in der zweiten Hälfte geht fast überhaupt gar nichts mehr ab, sondern mir werden halt zum Teil so diese Gefangenen-Szenarien präsentiert, dann so dieser Ausbruchsanteil präsentiert und halt eben diese Schrecken dieser Seite des Krieges, was ich halt auch wirklich dramatisch finde, wo ich wirklich sage, das packt meine Emotionen auf sehr unangenehme Art und Weise, was zu so einem Film einfach dazugehört, ganz klar. Aber dramaturgisch fand ich das krass, dass halt der Einstieg der schnelle Part ist, Und danach aber der super langsame und ruhige Part kommt. Und schlussendlich, wenn ich da drauf gucke, wenn ich mir die Geschichte ansehe, ich verstehe, warum das so gemacht werden musste. Aber ich finde es dramaturgisch schon schwierig. Gerade wenn der Abend schon spät ist, gerade wenn man in so einen langen Film einsteigt und dann auch noch in Genre, womit man nicht so unbedingt total verbandelt ist. Ist das jetzt, was diesen Aufbau angeht, in diesem speziellen Punkt absolut keine leichte Kost zu gucken? Ja, so würde ich das, glaube ich, zusammenfassen.
Ja, mir ging es beim ersten Mal schauen ja genauso. Ich habe den relativ spät geschaut und wusste ja nicht, dass ich den mal hier mit herbringen werde. Und war am Anfang auch geflasht von der Atmosphäre und wie schnell das ging, hat, weil ich es im Original geschaut hatte, relativ wenig verstanden. Von der Story an sich, habe gedacht, dass ich durch die Bilder genug verstanden habe und dann genau kam dieser Cut und ich war schon sehr müde, bin wahrscheinlich als er weggenickt, hatte ein bisschen Angst, dass ich euch einen sehr langweiligen Film antue, bevor ich den gestern geschaut habe. Also irgendwie dachte ich so, oh, wer weiß, das war ein bisschen schwierig dann am Schluss. Ich kann das also vollkommen nachvollziehen. Mir ging es gestern aber nicht so. Ich fand den Film, obwohl ich den jetzt innerhalb von relativ kurzer Zeit ja zum zweiten Mal gesehen habe, dadurch, dass ich wesentlich wacher war auch und in Deutsch geschaut habe, ich fand den trotzdem hochspannend. Und mir ist, was ich interessant fand, was mir beim ersten Mal schauen so nicht ganz klar geworden ist, wir haben ja im zweiten Teil ist der Hauptdarsteller in Asiate. Und es gibt da so eine Gesichtssympathiegrenze, ich weiß nicht, oder Mitfühlgrenze, die irgendwie zwischen Asien und dem Rest der Welt irgendwie ist. So wie ich schon öfter mal gehört habe, dass es für asiatische Menschen mitunter schwer ist, Gesichter von Deutschen oder also von westlichen Menschen auseinanderzuhalten und zu verstehen, Mimik und Gestik zu verstehen, geht es uns ja auch so, wie wir auch jedes Jahr immer merken, wenn wir mal einen japanischen Film zum Beispiel besprechen. Und was ich ganz spannend fand, ist, dass dadurch, dass hier der Hauptdarsteller des zweiten Teils, also der dann wirklich der Hauptdarsteller ist, dass der am Anfang so wie seit etabliert wird, dass es dann richtig einfach ist mitzufühlen. So ging es mir zumindest gestern. Also, dass diese zweite Film, wenn der zweite Teil des Films losgelöst gewesen wäre, wäre es mir schwerer gefallen, den Film zu verstehen und mitzufühlen und den Menschen zu verstehen, als dadurch, dass ich mir den über eine Identifikationsfigur am Anfang eingeführt bekommen hatten. Also das fand ich spannend. Erstmal, dass der Film das mir jetzt ermöglicht hat, da noch emotional noch viel mehr reinzurutschen. Und dann fand ich an dieser Zweiteilung noch was ganz anderes interessant, weil es geht ja um Stellvertreterkriege, so wie eben Kambodscha war im Grunde genommen ein Stellvertreterkrieg zwischen USA und China, wenn ich das richtig verstanden habe, und ein bisschen Frankreich. Und wir haben den Irakkrieg und so weiter. Und du hast in diesem Film am Anfang, da hast du den Westler, der kommt in ein fremdes Land und hat da ein paar Dinge zu klären. Und dann geht er weg. Aber in dem Land geht der Konflikt halt weiter. Also diese Allegorie, der Wester geht nach Hause, hat ein bisschen Schuldbewusstsein und versucht das für sich aufzuarbeiten, während er da in New York sitzt und den Auszeichnung entgegennimmt, während aber vor Ort der Konflikt mitunter erstmal noch schlimmer geworden ist dadurch. Ja, das ist einfach, bringt der Film durch die Zweiteilung, finde ich, ziemlich gut rüber. Der actiongeladene Teil, wo der Ami, also jetzt mal platt ausgedrückt, Ami kommt, alles ein bisschen zubombt und versucht da sein Ego aufzupolieren oder der Westler allgemein und dann aber auf einmal Handbremse ran und auf einmal Millionen von Tote, also irgendwie Hunderttausende von Menschen sollen ja in diesen Killing Fields gestorben sein und soll ja tatsächlich diese Massengräber genauso sein mit toten Kindern, Erwachsenen überfüllt. Und ich fand das gestern gut so, diese Zweiteilung.
Okay. Ja, also ich muss dazu sagen, ich fühlte mich erinnert an den Antikriegsfilm Full Metal Jacket, denn der ist ja auch zweigeteilt. Wir haben einmal das die Ausbildungssequenz der Marines und dann haben wir dann den Einsatz in Vietnam. Das ist auch so eine Zweiteilung, nur dass diese Film hier zuerst da war. Und ich hatte am Anfang Probleme, da ein bisschen reinzukommen. Ich habe keine grundsätzliche Herausforderung mit, wenn ich in das Geschehen reingeworfen werde. Aber weil die Figuren sich schon so verhalten haben, als müsste ich sie kennen, habe ich erstmal so ein bisschen so gefremdelt, so wie ist denn da jetzt eigentlich so die Dynamik? Und jetzt ist das so, der Film erzählt uns zu keiner Zeit genau, wo die Leute jetzt eigentlich hingehen, sondern die gehen irgendwo hin und wir finden dann raus, was die dann dort machen. Aber wir kriegen nichts an die Hand gegeben. Das heißt also, das ist sozusagen, wenn man irgendwo was liest, dass das was Dokumentarisches hat, das steckt da so ein bisschen in dem Film drin. Dieser Erzählstil ist dokumentarisch. Wenn wir jetzt gleich nachher noch auf das Visuelle kommen, der Film sieht aber nicht dokumentarisch aus. Also das finde ich sehr spannend, dass wir hier zum ersten Mal einen Film haben, der sich sozusagen dokumentarische Elemente bedient, aber eben halt nicht der Kameratechnik, sondern der Erzählweise. Und das Ganze ist aber trotzdem wirklich gestaged. Also man merkt es eben halt auch, wo die halt langlaufen. Es gibt eine ganz klare Direction, wer wie, wo langläuft. Mhm. Das ist super spannend. Aber ich habe mit den Figuren wirklich erstmal gebraucht, um da reinzukommen. Und jetzt kommt für mich so auch so dieser Twist, als dann der Film sozusagen sich gedreht hat, also sprich, als dann der Journalist dann wieder in New York ist und der Div Bran dort bleibt, da hält der Film an und dann konnte ich mich sortieren. Dann konnte ich sozusagen das, was ich gesehen habe, kurz mal fix zusammensammeln und dann hatte ich sozusagen mein Handwerkszeugnis dabei für diesen zweiten Teil, wo ich finde, dass da allerdings auch so das Hauptaugenmerk eigentlich dieses Films liegt. Das heißt also, die Wirren des Krieges, viele Informationen werden da sozusagen da reingeschmissen. Da gibt es auch ganz, ganz viele spannende Montageszenen, wenn ich daran denke, wie so ein Ausweis gefälscht wird. Ich habe in meinem Leben noch nie so eine spannende Sequenz gesehen, wie es darum geht, einen Ausweis zu fälschen und dass ich da wirklich Fingernägel knabbern und da hing, kriegen sie es jetzt hin oder nicht? Also das, da waren ganz, ganz viele starke Momente drin. Aber jetzt vielleicht mal kurz nachgefragt, ging es euch da ähnlich wie mir, dass ihr da Probleme hattet, mit den Figuren am Anfang so mitzukommen? Udo?
Ich hatte generell erstmal so ein Übersichtsproblem, ne? Von daher finde ich das schwierig, das so spezifisch jetzt auf den Punkt zu sagen. Ich hatte auf jeden Fall kein Problem damit, unserer Hauptfigur hier zu folgen. Das konnte ich ganz gut. So, das hat funktioniert. Aber beim Rest, ich musste überhaupt erstmal verstehen, so wie hängen die überhaupt zusammen und was bedeutet das alles und wie sind die Verbindungen zwischen den Leuten, weil halt die ganze Zeit auch plötzlich immer irgendwie was in die Luft fliegt und da hatte ich dann schon Schwierigkeiten. Also von daher, ich finde das gut, dass du das gerade so benannt hast mit dem Sammeln in der Mitte. Das ging mir auch so, dass ich bei diesem Switch dann mal kurz Luft holen konnte und mal wirklich überhaupt mal die Zeit hatte, mal darüber nachzudenken, was habe ich denn bitte da gerade alles gesehen? aber also ich habe zumindest einen Zugang zu den Figuren bekommen, aber wirklich eher noch oberflächlich. Also so richtig den ruhigeren Zugang, das kommt dann echt erst in der zweiten Hälfte, muss ich gestehen. Also da, weil ich dann A, dieses Reflektieren über die erste Hälfte übernehmen konnte und B, halt mit einem viel gemächlicheren Tempo dann im Endeffekt auf unsere neue Hauptfigur, aber auch auf die neue Rolle der alten Hauptfigur, ne, der wieder zurück ist in New York, dass ich dann da wirklich nochmal einen anderen Zugang finden konnte, einfach auch durch das wirklich langsamere Tempo. Das hat mir dann sehr geholfen. Also ich am Anfang, ich musste wirklich erstmal gucken, was geht denn hier ab und wo muss ich was mitkriegen? Und ich hatte Sorgen, wichtige Infos zu verpassen, weil, ne, also ich glaube, Fred hat es vorhin auch schon erwähnt, da wird halt auch mit den Sprachen immer mal gewechselt und hier und da und das, also alles nicht ganz so easy, wenn man den das erste Mal guckt. So ging mir das. Ich war etwas konfus in der ersten Hälfte. Fred, warst du auch konfus?
Definitiv. Und wie gesagt, ich habe mir ja nur zweimal gesehen, habe da ein bisschen anderen Vorlauf gehabt. Und ich finde das, also ich finde genau das an dem Film jetzt aber auch schön, dass der einen nicht für dumm verkauft. Also nicht so dieses, ich erzähle euch mal, was ihr wissen müsst, sondern genau das, was Basti auch mit meint, dass der so als dokumentarisch angesehen wird. Der zeigt einfach und der erzählt wahnsinnig wenig, der macht ganz viel über Bilder und Blicke und wie die Leute zueinander stehen oder mal so Close-Ups von Gesichtern Und es wird ganz wenig erklärt und man weiß einfach nichts, was da passiert. Und ich habe gestern gedacht, ich habe schon mehr verstanden und habe dann erst durchs Lesen heute nochmal in die Geschichte rein und so weiter erstmal noch mehr verstanden. Also irgendwie ist der mit dem Konfus, das trifft. Man fiebert irgendwie mit und merkt, das ist jetzt spannend und kommt irgendwie rein, aber man weiß gar nicht, was. Ja, man wird über die Geschichte auch nicht aufgeklärt, großartig. Da passieren einfach Sachen. Man kriegt keine Hintergründe. Das ist nicht wie in anderen Filmen, wo einer irgendwie eine Szene installiert wird, wo einer mal gezwungen ist, was zu erklären, damit der Zuschauer das auch mitkriegt, sondern es wird einfach, man ist einfach dabei.
Mhm. Also da muss man sozusagen schon am Ball bleiben und man hat nicht dieses klassische Suspense-Moment oder wir kriegen nichts an die Hand, wo wir sozusagen selber mitfiebern, sondern wir müssen einfach nur dranbleiben. Uns müssen die Figuren tatsächlich schon was bedeuten und das war für mich meine Herausforderung am Anfang in diesem Film. Der Film setzt voraus, dass wir relativ schnell mit den beiden Schauspielern Sam Waterston und dem Hein Nogor da halt mitgehen und ich habe da wirklich echt gebraucht. Also ich habe da fast eine halbe Stunde gebraucht, bis ich mit den beiden so mit deren Chemie und mit deren Zusammenarbeit halt auch klar kam, weil ich das erstmal fassen musste. Ich habe zwar dann schnell verstanden, was dann wessen Aufgabe ist, aber dieses Bonden, das hat sich der Film nicht erarbeitet. Und das ist wahrscheinlich, wenn ich das auch aus anderen Kritiken so rauslese, für viele auch so eine Herausforderung, dass es der Film einfach voraussetzt. Die beiden sind ja jetzt zusammen, Deal with If, ansonsten funktioniert der Film halt nicht. Mhm. Das war so mein Ding. Jetzt muss ich dazu sagen, ich finde, und da sind wir jetzt vielleicht auch bei den Figuren und bei der Chemie zwischen den beiden, ich finde allerdings schon allein das Casting, die Casting-Entscheidung von den beiden finde ich tatsächlich wirklich interessant und vor allen Dingen auch dadurch, dass es keine bekannten Gesichter sind, erstmal sehr gut und hat mir auch wirklich geholfen, da besser reinzukommen. Ich finde den Sam Waterston, der den Sidney Schaumberg spielt, den finde ich, ich wäre niemals auf die Idee gekommen, so einen Typen dafür zu besetzen. Also, keine Ahnung. Also, ich hätte wahrscheinlich John Malkovich oder Julian Sands wahrscheinlich sogar noch eher genommen als den. Und trotzdem funktionierte das irgendwie. Und da wollte ich gleich mal euch fragen, wie fandet ihr denn das Casting und dann die Chemie zwischen den beiden? Udo?
Fand ich sehr gut. Also ich fand die beide einfach schauspielerisch sehr stark. Mir hat sehr gut gefallen, dass es eben keine so bekannten Gesichter sind, sondern dass ich mich da wirklich einfach auf diese Charaktere konzentrieren kann. Das hat mir persönlich sehr geholfen hier in dieser Geschichte, weil ich glaube, da hätte mich ein sehr bekanntes, großes Gesicht, ein bekannter, großer Name eher abgelenkt von all dem, was da so passiert. Und ich fand halt auch, wie die beiden miteinander agiert haben, eben auch durch Mimik, Gestik und überhaupt das Zusammenspiel ganz generell, fand ich wirklich stark. Doch, das hat mir gefallen. Ist er eigentlich der Vater von der Catherine Waterston? Hier Stichwort Alien Covenant.
Gute Frage, nächste Frage.
Ja, müsste ich mal recherchieren. Das würde mich mal interessieren, weil bei dem Nachnamen hat es da direkt irgendwie gebimmelt und ich dachte, vielleicht habt ihr da eine Ahnung. Ich muss das mal nachschauen. So, zurück. Ich fand die Chemie sehr gut. Ich fand die beiden sehr, sehr gut. Und ich fand auch, dass Waterston hier einen total coolen Cut auch hinkriegt in diesem Film, eben von diesem Abenteurer in dem ersten Part, der wirklich auf Adrenalin ist, der wirklich heiß unterwegs ist da, der schnelle Entscheidungen trifft, der geradlinig ist, der weiß, was er da will, weiß, was er da tut, sehr furchtlos erscheint, ne, und so, also sehr aufgeräumter Mensch. Er kriegt das total gut hin, auch diesen Switch zu machen in diesen etwas anderen Part danach, wo er anders auftritt, wo er ne, da, durch diesen anderen Schauplatz, ist er ruhiger, da hat er eine andere Komponente drin, da hat er auch so dieses Überschäumende am Ende, dieses Euphorische am Ende, aber da hat er auch manchmal so dieses, ich würde schon Businessmäßige nennen, ne, dass er, wie er die Leute da abwiegelt, so er ist da jetzt plötzlich der Mann, von dem alle Interviews wollen und er wiegelt das so ab und so, also er spielt das dann auch anders, sehr nuanciert und das hat mir sehr gefallen, da finde ich total spannend, dass die, obwohl die sich ja nicht begegnen in diesem zweiten Part, trotzdem eine Chemie haben und das ist also das ist cool, dass der Film das hinkriegt, dass das funktioniert. Dass man sich auch irgendwie herbeisehnt, dass die nochmal aufeinandertreffen oder dass da irgendwie was zwischen den beiden noch passiert, weil die in dieser Entfernung sind und die diesen zwei völlig unterschiedlichen Welten gerade unterwegs sind. Und trotzdem schafft der Film durch seine Inszenierung und auch die Cuts, die da so drin sind, das sehr, sehr gut, dass eine Verbindung zwischen diesen beiden Figuren bestehen bleibt. Eine schwierige Aufgabe, wenn das so eine Geschichte ist, wie wir das hier haben. Hat der Film sehr gut gemacht.
Wie sieht es bei dir aus, Fred? Und vielleicht kann man das noch um den Punkt erweitern. Die Figur von Schaumburg, die hat ja im Verlauf des Films ja auch Schuldgefühle. Mhm. Ne? Also da geht es einem um die journalistische Verantwortung und natürlich auch die Freundschaft. Wie war das für dich? Hat die Beziehung zwischen den beiden erstmal funktioniert? Und wie ist es dann im weiteren Verlauf denn für dich gewesen?
Also ich fand Sydney Schoenberg am Anfang nicht sympathisch, aber konnte trotzdem mitfühlen. Also es war eine Identifikationsfigur mit jemandem, also man konnte irgendwie anbinden und dachte, aber der ist mir zu abenteuermäßig. Und da ist ja diese Szene, wo am Anfang gleich eine Bombe explodiert und es wird gleich knallhart draufgehalten und fotografiert, obwohl die... Ich hätte erstmal heulend und zitternd hinter einem Stuhl gesessen oder hinter einem Tisch, wenn neben mir eine Bombe explodiert. Und ich finde das gut. Ich finde die Chemie zwischen den beiden im Laufe des Filmes gut, dass sie sich gut entwickelt. Mhm. Und ich habe am Anfang war die mir auch suspekt. Aber und die haben ja diese Hierarchieentwicklung, dass am Anfang irgendwie relativ klar ist, der Ami ist der Boss und Dietran hilft ihm ein bisschen und dass das zu so eine Freundschaft heranwächst und dass man da mitfühlt und auch, dass man in diese, dass ich in diese Figur da von Sam Waterston, von Sydney Schoenberg irgendwie reingewachsen bin und dann auch immer mehr, also und auch diese Chemie reingefunden habe. Das ist mir beim ersten Mal schauen viel schwerer gefallen und ist mir gestern beim Schauen viel leichter gefallen. Aber da hatte ich, wie gesagt, auch den inhaltlichen Input dazu. Was ganz spannend ist, also Sam Waterston kannte ich aus noch einer Serie, The Newsroom. Da fand ich es interessant, den so zu sehen, aber ansonsten ist es ja ein unverbrauchtes Gesicht. Für das Casting war es ja so, dass der Regisseur und der Produzent, dass die Sam Waterston von Anfang an auf dem Kieger hatten. Und dann das Studio ankam und das Drehbuch wurde irgendwie so hoch gehandelt, und so dass so zum Beispiel Dustin Hoffman auch Interesse hatte, die Rolle zu spielen. Und die Angst hatten, dass einer von, also es waren noch mehrere größere Schauspieler im Gespräch und die regelrecht Angst hatten, dass das Studio sie zwingt, jemanden da zu spielen, der es gar nicht unbedingt machen würde wollen und den sie nicht wollen. Und die dann auf die gefährlichen Bedingungen hinweisen mussten, unter denen gedreht wird, dass dann die Leute abgesprungen sind. Spannend ist auch, dass der Heinz S. Ngur, wie auch immer ausgesprochen wird, der den Dietran spielt und vorher nie vor der Kamera gestanden hat, die haben keinen anderen gefunden. Also es war quasi gar keine Auswahl, sondern es vielleicht auch, weil einfach die Roten Khmer alle kambodschanischen Intellektuellen und Schauspieler einfach mal umgebracht haben, gab es halt nicht so viele. Der Heinz S., Darsteller hat ja eine ähnliche Geschichte auch, also der hat diese Rote Khmer-Zeit durchgemacht und musste auch einmal beim Dreh abbrechen, weil es zu sehr da ein Flashback gab. Also da war die Casting-Entscheidung quasi mehr notgedrungen. Und ach, was ich so sagen wollte, wegen der Chemie, ich weiß nicht, ob ihr diesen Effekt gelesen hattet, bei der Auswahl des Regisseurs hatte der Regisseur den Produzenten überzeugt, weil er das Skript als Liebesgeschichte zwischen Schoenberg und Dietran gesehen hat und das sein Ansatzpunkt war. Und nachdem ich das gelesen hatte, hat sich mir das ein bisschen, also es hat sich so angefühlt und ich hätte es nicht artikulieren können, aber der Film fühlt sich mit seinen Einstellungen und die Blicke, die sie austauschen und die Nähe auch wirklich so an, also ich hätte jetzt sagen, wie eine freundschaftliche Liebe, aber eben trotzdem was, die wachsen halt wirklich emotional sehr zusammen und auch auf eine sehr enge Weise und dass der Film das tatsächlich so ein bisschen mit Bildern einfängt, die man sonst in einer Liebesgeschichte vielleicht auch sehen wird, also so wie der die beiden darstellt zueinander. Und das macht er offensichtlich so gut, dass, so wie Uto gesagt hat, dass selbst über die Trennung trotzdem man das, diese Bindung spürt, obwohl die räumlich ja dann so getrennt sind.
Da hast du jetzt natürlich wahnsinnig viele Punkte gerade noch mit reingekippt.
Ja, sorry.
Ich würde ich sagen, ich habe jetzt auch nicht mal wirklich viel zu den Figuren jetzt zu sagen oder zu den Figurenkonstellationen in der Dynamik. Also das passt schon, da gehe ich auch mit, was ihr da gesagt habt. Aber du jetzt gerade auch was zum Regisseur gesagt hast, zu Ronan Joffe, das ist sein Regiedebüt, zumindest wenn es um einen Feature-Film geht, also um einen Kinofilm geht. Das ist ein britischer Regisseur, der vorher fürs Fernsehen auch tätig war, aber es ist erst wirklich hier sein erster großer Kinofilm. Das finde ich sehr beeindruckend und ich finde vor allen Dingen auch diesen Mix, den der da halt macht, den finde ich sehr spannend. Mir würde jetzt vielleicht als einziges noch einfallen, was so irgendwie in die Richtung geht, wäre der 1978er Film von William Friedkin, Atemlos vor Angst. Genau, Sorcerer. Genau, da musste ich ein paar Mal dran denken, an die Bildsprache und ein paar Stilistiken. Aber ansonsten fände ich das hier tatsächlich eine ziemlich frische Inszenierung. Ganz besonders, wenn man im Hinterkopf hat, dass vor 5 Jahren davor Apocalypse Now ja gerade rauskam. Oder wie wir es gerade hatten, den Michael Cimino-Film. Da merkt man schon, hier ist was Frisches da am Werk. Und deswegen würde ich ganz gerne mal ein neues Thema aufmachen, nämlich dieser visuelle Stil und dieser ganze Look von dem Film. Das ist ja auch das, was ja auch einer deiner Punkte war, warum wir heute hier sind, Fred. Und ich hatte schon gesagt, wir haben es hier mit einem dokumentarischen Look zu tun, der sich eigentlich nur durch die Story im ersten Teil eigentlich ergibt, aber nicht durch die Kameraarbeit. Also da muss ich jetzt mal wirklich ganz ehrlich sagen, wenn ich noch bei Sorcerer noch eher die dokumentarischen Momente spotten kann, also ich sehe zum Beispiel unmotivierte Personen und die Kamera versucht, die irgendwie zu tracken. Hier ist jede Figur, die hier im Bild zu sehen ist, ganz glasklar geframed und getrackt. Die ist entweder vom Hintergrund losgelöst, die ist sauber ausgeleuchtet. Da gibt es keinen Shot, der irgendwie unperfekt wäre, sondern hier ist jeder Schuss sauber. Und das war so unglaublich. Also jede Einstellung, die ich gesehen habe, dachte mir so, Alter, wie viel Zeit haben die sich dafür genommen, um das zu machen? Also da war ich richtig, richtig umgehauen. Das ist eine Bildsprache, die so glasklar ist. Du weißt in jeder Einstellung ganz genau, was hier eigentlich passiert. Also das ist wirklich starkes Handwerk. Und da müssen wir mal ganz kurz jetzt mal über die Arbeit von Chris Menges sprechen. Spricht man so richtig aus? Menges? Chris Menges?
Nee, was würde ihr sagen? Ich weiß es auch nicht. Menges.
Menges. Ich lasse das einfach so stehen.
Ja.
Genau. Wenn ich mir seine Vita so anschaue, dann ist das so mit einer seiner größten Filme. Der hat tatsächlich jetzt nicht die größten Filme so insgesamt gemacht. Das Einzige, was mir jetzt einfallen würde, ist jetzt noch Der Vorleser, würde mir jetzt noch einfallen. Oder hier Mission von 1986, der ist übrigens auch von Ronald.
Also vom gleichen Regisseur auch.
Genau, von Ronald Joffe, genau. Aber ansonsten scheint mir das hier so der größte Film zu sein. Die Frage, die sich mir natürlich stellt, wer so ein Ding abliefert, der müsste eigentlich die absolute Bombenkarriere haben. Der müsste eigentlich nur riesengroße A-Lister-Filme machen. Jetzt frage ich dich mal, Udo. Du bist genauso wie ich und viele Zuhörerinnen da draußen auch kameraaffin. Wie fandest du die Kameraarbeit?
Ich fand das tadellos. Das sah durchgehend gut aus. Das hatte in der ersten Hälfte halt wirklich, also das war wie ein guter Actionfilm. Ne? Es war unglaublich dynamisch und das hat mich einfach mitgezogen, mitgerissen, hat mich nie rausgeholt. Und es war in dieser zweiten Hälfte halt sehr, sehr filmisch, mit wirklich auch tollem Gegenlicht gearbeitet, super mit der Landschaft gearbeitet, von der Bildaufteilung her teilweise schon fast malerisch, gerade für so ein dramatisches Ding dann. Ne? Aber also man merkt einfach, da ist ganz viel Liebe reingeflossen, da ist ganz viel sehr, sehr gutes Handwerk reingeflossen. Und ich war erstaunt, weil ich damit nicht gerechnet habe mit so einer guten Arbeit. Und ich habe durch seine Vita da mal durchgeguckt und muss sagen, ich kenne quasi fast nichts. Ich glaube, ich habe nur diesen London Boulevard, den er gemacht hat, den habe ich noch gesehen aus dem Jahre 2010 und habe da nicht mal so eine riesengroße Erinnerung dran. Also muss ich wirklich sagen, tolle Arbeit. Richtig, richtig gut. Also und gerade mit dieser sehr unterschiedlichen Stilistik, was ganz bestimmt nicht einfach war, das dann so hinzubekommen, dass das so nahtlos aneinander dann funktioniert, von diesem Action-Part in diesen ruhigen Part in dieses andere Genre dann rüberzugehen. Hut ab. Guter Mann.
Ganz grob, die Bilder sind einfach bezaubernd gewesen. Selbst die schrecklichen Bilder hatten, alles, was ihr gesagt habt, waren einfach super gefilmt. Es waren einfach fast alles Bilder, die man sich direkt ausdrucken und an die Wand hängen konnte. Angefangen ja schon bei dem Anfangsbild, wo das Kind auf dem Büffel auf so einem wahrscheinlich Reisfeld oder sowas in diesem Gewitter ist und dann diese Schatten gegen, also der, wo sie da im Sonnenuntergang nur im Schatten stehen, diese Helikopter, die im Nebel verschwinden, da waren so viele Sachen, die einfach dann diese ganzen Szenen im Regen und natürlich auch die Natureinstellungen, auf einmal stackst du da durch diese Schädel, das war alles so opulent eingerichtet, es sah einfach wahnsinnig teuer aus und mit viel Aufwand wunderschön in Szene gesetzt. Das ist ja das, was mich auch irritiert hat an dem Film, dass so ein fieses Thema so schön anzuschauen ist. Also es ist und einen auch mitnimmt, dass es mies ist, aber gleichzeitig man sich denkt, was für schöne Bilder. Also teilweise so, ich würde hier jetzt gern sein, wenn jetzt nicht gerade das krasse Leiden gezeigt wird, aber ja, und wenn man dann durch die Vita guckt, auch von dem Regisseur, was er danach gemacht hat, denkt man sich, sind das bloß Marionetten? Hat eigentlich jemand anders diesen Film gemacht? Weil die haben danach ja gar nichts mehr, auch der Produzent war jetzt gar nicht, hat nicht so viele krasse Sachen gemacht. Fragten sich, wer hat den Film gemacht? Das war der, die anderen, was die gemacht haben, ist ja gar nicht so gleichwertig.
Moment, stopp. Okay.
Nach dem, was ich so überblicksweise sehen konnte, hätte ich gedacht, dass die mehr, da haben wir ja schon andere Kameramänner gehabt, wo man gedacht hat, okay, die haben, oder auch Regisseure, die dann wenigstens 5 oder 10 Filme von dem Kaliber abgeliefert haben.
Ja, das stimmt. Ich wollte auch nur intervenieren, weil von Roland Joffe oder wie auch immer der gute Mann ausgesprochen wird, werden wir wahrscheinlich dieses Jahr noch einen weiteren Film besprechen, der auch ganz ausgezeichnet ist, der wirklich sehr schön ist und sehr, sehr viel drin hat. Das ist Vatel, der begleitet mich schon ganz lange und den will ich schon ewig mit hier reinbringen. Also von daher muss ich zumindest da für den Mann hier in die Bresche springen, weil der auch hochkarätig besetzt ist und wirklich ein ganz tadelloser, toller, sehr besonderer Film ist. Aber sonst generell würde ich dir da schon völlig recht geben. Also eigentlich erwartet man, oder ich gebe euch beiden recht, eigentlich erwartet man eine andere Vita bei sämtlichen beteiligten Personen. Gerade auch nur mit halt Oscar und so.
Genau. Ja. Vatel kannte ich vom Namen her und ich habe mir natürlich einfach nur ganz grob IMDb und Metacritic-Bewertungen durchgescrollt, weil man sie selber nicht kennt und die sprechen ja auch eher die Sprache, dass es jetzt keine so hochgeschätzten Filme sind in der was sie sonst gemacht haben. Ja, also ganz spannend, ich finde diesen Film bildästhetisch wahnsinnig schön einfach. Ich weiß nicht, ob ich ihn genial finde, ich finde ihn aber wunderschön.
Müsste man ja fast schon die Frage stellen, darf eigentlich ein Film, der so ein hartes und brutales Thema behandelt, darf der so scheiße gut aussehen?
Das steht bei mir als, das war eine der Fragen, die,
genau. Dann fragen wir doch mal den Basti.
Darf ein Kriegsfilm so schön sein, Basti?
Basti, darf er das?
Also ich habe mir auch die Frage gestellt, warum die harten Szenen, also viele harte Szenen, zum Beispiel im Krankenhaus oder so, nicht so wirklich gewirkt haben. Also warum die nicht so einen emotionalen Impact gelassen haben. Es gab schon welche, die mich schon angefasst haben, aber viele von den schockierenden Szenen hatten keine Wirkung. Ich würde aber nicht sagen, dass es am Bild liegt, also an diesem hochstilisierten Bild. Das würde ich gar nicht so sagen, weil die Sets, die sind sehr authentisch, die funktionieren. Das ist ja schon mal so ein Ding. Ich fand tatsächlich einfach die Art und Weise, wie das inszeniert ist, nicht überdramatisiert, sondern eher nüchtern und nicht so lange draufgehalten. Das sind immer wie nur so Snippets. Du kriegst nur so einen groben Überblick, also der Film überfordert dich da jetzt nicht. Andere Filme hätten länger draufgehalten oder die Gewalt ganz anders gezeigt. Wir hätten mehr Menschen aufbauen müssen, die wir dann halt elendes Sterben sehen müssen. Und diesen Kniff sozusagen, diesen dramaturgischen Kniff, den hat Ronan Joffe komplett ausgelassen. Weil manchmal ist dieses Sterben, dieses unnötige Sterben, passiert im Vorbeigehen. Und das macht der Film wiederum gut. Also da ist er ehrlich halt. Also der kann mich das sozusagen nicht catchen. Also so hart catchen, so emotional catchen. Mhm. Also deswegen kann ich ihm das jetzt auch nicht so sehr verübeln, weil das halt der Inszenierungsstil ist, den ich halt auch abgeleitet aus diesem dokumentarischen Stil sehe. Dass die Bilder so unverschämt gut aussehen. Ich meine, du musst ja ja trotzdem irgendwie eine Visualität finden. Und ich finde, der Film macht ganz viel. Der wirft wirklich alles rein, was nur irgendwie geht. Die haben also immer wirklich dafür gesorgt, dass wir einen ganz klaren Fokus auf die handlungsgebende Figur in einer Szene haben. Also immer gut ausgeleuchtet. Wir haben eine tolle Light Ratio, muss ich wirklich sagen. Wer was zum Thema Light Ratio wissen will, ich hau da mal was in die Show Notes. Da gibt es ein schönes Video, wo es ganz gut erklärt. Das würde jetzt hier sonst den Rahmen sprengen. Die haben wirklich da Dollys aufgebaut. Die wussten ganz genau, wie so eine Szene aufgebaut ist. Also gut geblockt und so. Also das ist wirklich richtig gutes Handwerk, was du da halt siehst. Und dann hast du natürlich auch, wie ich finde, gefühlt in jedem Kriegsfilm müssen eben halt Silhouettenshots sein. Und du hast hier sehr lange viele Silhouettenshots gegen den Sonnenuntergang, dieser krass tief orangene Himmel und dann diese Silhouetten, wie diese Figuren sich da unterhalten. Das ist schon stark. Also das sind wirklich ganz ikonische Bilder drin. Und das ist auch wichtig, damit du die Geschichte auch ein bisschen besser einordnen kannst, damit du dir das merken kannst, damit du dich nicht nur an die Gräueltaten erinnerst, sondern damit du dich vielleicht auch an die Geschichte erinnerst, was genau da passiert, was genau passiert ist. Wenn man jetzt überlegt, 1984, da war das Thema sozusagen nahezu unbekannt. Die USA hat gar nichts dazu gesagt. Die hatten nicht davon geredet, dass Kambodscha ein kriegerisches Land wäre oder hat irgendwas zu diesen Gräueltaten gesagt. Im Gegenteil, das ging danach dann ja auch erst los. Und das finde ich ja, dass es dem Film überhaupt gelingt, mit diesen Bildern da für Aufklärung zu sorgen, das finde ich tatsächlich echt gut. Und ich finde, es ist auch den Menschen, die da unnötigerweise gestorben sind, ist das auch ein schönes Denkmal, was ja auch Teil des Films eben halt doch ist. Wie geht man mit diesem Erbe, mit diesen Menschen um? Wie geht man mit dieser Schuld halt auch einfach um? Und ganz besonders von den Leuten, die es eben halt auch wissen. Also ich finde wirklich tolle Kameraarbeit und ich bin mir ziemlich sicher, dass John McTiernan diesen Film ein paar Mal mehr gesehen hat, bevor er Predator gesehen hat, weil die Art und Weise, wie hier dieser Urwald gefilmt wird, wie die Leute da durchlaufen, das kam mir doch sehr stark bekannt vor. Und da kann man
okay.
Vorlage also wirklich, es geht auch wirklich eher um die filmische Umsetzung, weil auch die Art und Weise, wie die hier mit den Kameras gearbeitet haben, in wirklich unwegsamem Gebiet, so ein Dschungel, den musst du ja eigentlich auch vernünftig ausleuchten. Du solltest aber nicht sehen, dass es halt fakey ist und das ist wirklich echt so ein Hit- und Miss-Ding. Ihr könnt ja mal gucken bei Apocalypse Now, direkt selber im Dschungel gibt es gar nicht so viele Szenen wie eher am Dschungel oder in irgendwelchen Gebäuden oder Flüssen oder irgendwas, aber hier bist du halt auch sehr oft und viel im Dschungel, gerade auch im zweiten Teil und das haben die wirklich echt verdammt gut gemacht, also da bin ich komplett begeistert und ich glaube, wenn wir jetzt hier das Ganze visuell machen als Videoform, da würde ich hier ein paar Shots rausnehmen und die mal breakdownen, aber das würde jetzt den Rahmen sprengen. Auf jeden Fall, ich hatte wahnsinnig viel Spaß an der Kameraarbeit. Das kann ich schon mal sagen.
Schön.
Genau. Habt ihr noch was zu dem Visuellen noch zu sagen?
Ich würde der Frage nochmal antworten, darf er das? Und ich finde, er darf das, weil er es auch gut macht. Ich würde sagen, wenn ich hinterher rausgehen würde und sagen würde, oh, Krieg ist eigentlich ganz schön, dann hätte er es nicht gedurft, aber das ist nicht die Wirkung bei dem Film. Und ich finde auch, dass die das ganz fies machen, dass die mitunter schön verträumte Szenen haben und dann schwenkt die Kamera und das ist ein Cut und auf einmal liegen da Leichen und Blut. Also man wird ja ständig wieder so ein bisschen wachgerüttelt. Deswegen würde ich sagen, der Film hat ja nicht die Wirkung, dass es, dass man den Krieg schön findet. Und was noch ein anderes Ding ist, was ich dann gedacht habe, ist die Kampfhandlung in dem Krieg oder das, was passiert und das ganze Leiden, das macht ja nicht 100% der Menschen unbedingt aus. Außer natürlich dann, wenn sie im Gefangenlager sind. Aber im das Land wird ja an sich nicht unbedingt hässlich, wenn es nicht komplett zerbombt wird. Der Dschungel ist ja trotzdem weiter interessant und auch oft ist es so, dass die Gräueltaten in dein Leben hereinbrechen und dann punktuell da sind und Spuren hinterlassen, dass aber die Sonne am nächsten Tag ja trotzdem scheint. Der ist es ja egal, ob da gerade was Schlimmes passiert ist und dass es trotzdem schöne Lichtstimmung gibt und dass gerade vielleicht dieses das Widersprüchliche das sogar noch realistischer macht irgendwie, dass man eben nicht, weil man gestern gelitten hat und was Schlimmes erlebt hat, am nächsten Tag seit jetzt geht das Leben ja trotzdem weiter und man versucht ja dann meistens damit zu dealen und wenn man an dem dann trotzdem einen schönen Moment hat, den zu genießen, auch wenn es nur ein kurzer ist. Mhm. Und das hat der Film öfter mal, hatte ich dann gestern das Gefühl, macht er genau das. Der zeigt schönere oder malerische oder ruhigere Momente und macht einen knallharten Cut dann zu dem, was nebenan passiert oder wie dann das Übel reinbricht.
Das finde ich cool. Ja, nee, da hast du auf jeden Fall recht. Mir ist es auch bei einer Szene auch aufgefallen, wo es so krass regnet und das passt allerdings rein dramaturgisch tatsächlich ganz gut. Das ist der Moment im französischen Konsulat da, wo die Pässe dann abgegeben werden müssen und dann halt auch klar ist, dass der Defran jetzt eigentlich fliehen müsste, es aber jetzt schon zu spät ist und das fand ich tatsächlich auch, dass hier später das Wetter ganz gut mit rein, das passte gut mit zur Stimmung. Ja, wir hatten auch schon erwähnt, historisch ist das Ganze sehr, sehr, sehr authentisch. Also das sagen auch ganz viele Leute, die den Film gesehen haben und auch dort vor Ort waren, sagen so, dass es sehr, 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 sehr dicht an dem, was die Leute da auch gesehen haben. Das unterstützt natürlich auch das, was ich gerade gesagt habe, dass der da natürlich einen bleibenden Eindruck hinterlässt und rechtfertigt natürlich ja auch die Arbeit an der Kamera. Genau. Jetzt würde ich vielleicht in einen anderen Punkt reingehen und zwar den viele unterstreichen das ganz gerne in ihren Kritiken. Du hattest das, glaube ich, zu eingangs irgendwann mal gesagt, als wir im Vorgespräch darüber gesprochen hatten, schon vor ein paar Wochen. Das ist doch der Film, wo die Musik hier auch eine wichtige Rolle spielt, nämlich von Mike Oldfield. Vielleicht ganz kurz für mich zum Anfang. Ich kann wirklich sagen, dass ich mit Mike Oldfield, mit Ausnahme von und der Exorzist und was ich zwei, drei anderen Titeln keine großen Berührungspunkte habe. Wirklich überhaupt nicht. War Shadows on the Wall nicht auch sogar von ihm? Ich weiß es nicht. Kann es euch nicht sagen. Ja, ich glaub schon, auf jeden Fall, ich habe da keine großen Berührungspunkte. Und bevor wir jetzt über die Musik sprechen, wer von euch ist fit bei Mike Oldfield? Wer von euch beiden?
Tatsächlich. Ich habe als angefangen, mir sein Erstlingswerk reinzuziehen wegen des Films, als ich den das letzte Mal geschaut habe. Mike Oldfield war immer so ein Name, den muss man kennen und irgendwie unter Musikern beliebt. Habe, keine Ahnung, in 90ern oder Nullerjahren mal deswegen irgendwas mir da eine CD besorgt und reingehört und dachte so, nö. Habe später erst meine Liebe zum 70er-Jahre-Prog-Rock entdeckt und jetzt mit dieser ausgeprägteren Liebe zu der Musik in dieser Zeit kann ich ein bisschen was damit anfangen. Also Mike Oldfield hat ja, also das Beachtliche von ihm ist ja, dass er als 20-Jähriger dieses Album Tubular Bells aufgenommen hat. Sagt euch das irgendwas? Kennt ihr das, was ihn ausmacht?
Ich bin völlig raus.
Das, warum er so geschätzt wird, ich habe das auch erst alles mir vor, keine Ahnung, 3 Monaten angelesen wegen des Films. Er hat als 20-Jähriger Anfang der 70ern, also so komplett undigital mit Mehrspurgeräten, hat er quasi fast im Alleingang dieses Album Tubular Bells aufgenommen. Und er hat da mehrere Instrumente gespielt, vom Schlagzeug, Hammond, Orgel, Glockenspiel, irgendwas, Gitarre und so weiter. Relativ auch, glaube ich, in kurzer Zeit als sehr junger Mensch halt ein Album aufgenommen, das als eines der ersten und wichtigsten Werke des Progressive Rocks gilt und wird es seitdem halt als musikalisches Genie gehandelt und hat danach aber auch nie wieder was gemacht, was die gleiche Wertschätzung erreicht hat. Ich glaube, genau, Shadows on the Wall als dann Pops-Song irgendwie kennt man halt, falls es auch von ihm war, müsste ich jetzt nachgucken, aber ich habe das aus Erinnerung. Und dann gibt es noch ein paar, die so ähnlich sind wie Tubular Bells. Und jetzt hat er eben den Soundtrack gemacht, der mitunter auch, ich habe mit irgendjemand drüber gesprochen, der sagte, er kennt auch diesen Soundtrack von dem Film und mag den. Ja, aber mehr weiß ich auch nicht. Und ich habe jetzt erst in dieses Album Tubular Bells mal reingehört. Und das sind im Grunde genommen 2 Lieder à 20 Minuten, wenn ich das richtig so, ja, so ungefähr. Und da gibt es Teile, die finde ich sehr schön. Und da gibt es Teile, die hört man halt so mal mit. Und als jemand, der prinzipiell das Genre liebt, ist es was, was ich jetzt genieße. So, und das ist mein Berührungspunkt zu Mike Oldfield. Und in dem Film hat es mich aber, also der Film hat mir aber gesagt, ich muss mich da mal reinhängen. Denn mir hat das sehr gefallen, was in dem Film passiert. Oder
Na dann,
gefallen dann, oder verstört, dann, je nachdem. Oder zum Nachdenken angeregt.
Okay, spannend. Ich weiß nicht, Udo, möchtest du kurz was zur Musik sagen? Ansonsten kann auch Fred gleich noch ein bisschen ausführen, was zur Musik.
Da kann der Fred gleich gerne ausführen. Also mir ist nur aufgefallen, dass es mehrere Stellen gibt, wo ich die Musik einfach sehr mochte, wo ich wirklich fand, dass die Szenen sehr, sehr gut unterstreichen. Das war vor allem ein Part, ich kriege das gar nicht mehr so genau zusammen. Es war so ein Montagepart in der ersten Hälfte, wo so eine sehr drückende, düstere, pulsierende Musik war. Die hat mich ganz, ganz außergewöhnlich erwischt. Also das fand ich großartig. Weil dann gab es auch am Ende dieses ersten Parts so einen musikalischen Abschnitt, den fand ich ganz seltsam. er hat mich kurz richtig rausgerissen, auch was die Lautstärke anging, auch was die Abmischung anging und generell auch so, was die Instrumente anging. Also das fand ich sehr mysteriös. So hat das Ganze bei mir eher so ein Fragezeichen hinterlassen. Also wirklich von fantastisch bis hin zu massiv verwirrend war da alles dabei.
Genau so. Aber genau so ging es mir quasi auch. Also es gibt gerade am Anfang Passagen, die voll zum 80er-Jahre-Feeling passen, zu diesem, was man dann auch von den ganzen Synthie-Eskapaden aus den 80ern kennt,
ja,
die so ein bisschen kitschig sind in dem Film, aber eben gar nicht so krass kitschig, aber irgendwie das also anmuten. Dann bis hin zu Passagen, wo man, ich weiß nicht, ob es meine Anlage lag oder ob es wirklich so abgemischt ist, wo ich die Figuren gar nicht mehr verstehe, was die sagen, weil die Musik oder die Geräuschkulisse von Mike Oldfield einfach viel zu laut war. Oder ja, und dann eben verstörende Sachen, die mitunter gut gepasst haben, weil auch das, was zu sehen war, irgendwie hektisch und verstört war, und auch Sachen, die einfach nicht gepasst haben. Ja, ich fand die Entscheidung spannend, das ihn machen zu lassen, weil das also irgendwie, ich weiß nicht, ob das, also teilweise gesagt, passt vielleicht zu dem 80er-Jahre-Feeling, aber es hat dem Film irgendwie noch eine andere Ebene zugefügt, die eben mitunter auch abgelenkt hat. Aber gleich, also an anderen Stellen, aber total verstärkend war. Ich habe das, die Musik hat sich für mich wie ein großes Experiment angefühlt, das nicht hundertprozentig die richtige Entscheidung war, aber es trotzdem den Film nochmal auf eine Weise interessanter macht, als er so und so schon ist. Und was ich genau, vor allem in der ersten Hälfte, hatte ich das Gefühl, dass dieser Film so, mit der Musik und den Bildern was Traumhaftes hatte. Also der Film hat oft so ein was Schwebendes gehabt von der Atmosphäre her. Das,
Ja, würde ich unterstreichen für den Part, den ich da meinte mit diesem Pulsieren. Da hatte es wirklich das, durch diese Montage und diese Musik hatte ich da auch ein ähnliches Gefühl bei. Ja.
Ich hatte Schwierigkeiten mit der Musik, ich hatte Herausforderungen mit der Musik, weil die Musik mich ein paar Mal rausgenommen hat, weil die Musik auf sich aufmerksam gemacht hat. Die hat nicht den Film unterstützt oder einen Charakter oder eine Szene unterstrichen, sondern ein paar Mal war es wirklich einfach so, dass mich die Art und Weise, wie die Musik arrangiert war, so richtig rausgerissen hat aus dem Film. Und dann hat es mir auch von der Instrumentierung teilweise auch nicht gefallen. Und dann an manchen Stellen war es so aufdringlich und dann klang es irgendwie auch gefühlt billig. Mhm. Und ich dachte mir so wie, das muss ja eigentlich gar nicht sein. Das finde ich jetzt ein bisschen schade. Ganz besonders eben halt, weil man mit Mike Oldfield da in den Credits dann natürlich halt auch wirbt auf den Kinoplakaten und so, und dachte mir so, ich hätte mir da wirklich gerne was anderes gewünscht. Also ich hätte mir also zum Beispiel ein klassischer Score, ja, natürlich, das wäre jetzt sozusagen die sicherste Bank. Ich finde die Entscheidung tatsächlich gut, ihn zu nehmen und was anderes zu machen, gut, also auf jeden Fall. Aber die Umsetzung hat mir nicht gefallen. Natürlich hätte man jetzt jemanden wie Tangerine Dream oder sonst was nehmen können, was zu der Zeit heißes Eisen da im Feuer war. Oder Vangelis oder sonst irgendwas. Also das hätte ich mir wirklich vorstellen können. Aber Mike Oldfield passt für meinen Geschmack. Und das ist ganz wichtig, für meinen Geschmack passt nicht dazu. Ja, es gab ein paar Szenen, hat es gut funktioniert. Gerade im zweiten Teil gibt es da wirklich echt ein paar Szenen. Aber in Summe hat mir das leider gar nicht so viel gegeben, muss ich sagen. Und die Musikauswahl selber in den Filmen, die, wenn Musik gespielt war, fand ich ganz gut, bis auf John Lennon zum Schluss. Das fand ich leider Gottes ein bisschen sehr drüber.
Zu den Zitaten, die ich gern bringen möchte, wo stand, aus dem Trivia. Ich übersetze mal ad hoc. In dem Jahr, in dem der Film veröffentlicht wurde, hat das Time Magazine in seinem Ranking der kulturellen Höhen und Tiefpunkte des Jahres als den tiefsten Punkt des Jahres die Entscheidung, dass John Lennons Imagine abgespielt wird, gerankt, eingeordnet.
Jupp.
Okay.
Jupp, nachvollziehbar.
Genau so fühlt es auch an. Ja. Das war so unpassend und
ja, absolut. Also ganz schwierige Stelle, wo ich auch nur dachte, jetzt wirklich ernsthaft das an der Stelle? Nee, kommt schon, Leute. Nicht nötig. Da hätte es echt bessere Songs für gegeben an der Stelle. Naja.
Ja, Musik haben wir ja damit abgehandelt. Du möchtest dir noch irgendwas zur Musik sagen?
Nö.
Dann können wir vielleicht einfach mal so ein bisschen so gerade über die zweite Hälfte des Films sprechen. Da gibt es noch so ein paar Sachen, die ich ganz gerne besprechen würde und vielleicht sogar auch noch auf den Schauspieler Hein Gor eingehen, der selber ja Überlebender Roten Khmer war. Und der ist übrigens in 1996 ist der von einer Straßengang erschossen worden, also überfallen worden ist. Ist auch krass. Er ist ja dann in die USA übergesiedelt und ist dann dort eben halt auch beim New Yorker auch gelandet, hat dort, glaube ich, fotografiert und dann später dann Kinorollen auch übernommen. Das fand ich auch ganz krass, dass er dann in ganz vielen Kriegsfilmen auch mitgespielt hat. Und hier in dem Film, also wenn man das nicht weiß, dass das seine erste große Rolle überhaupt allgemein in dem Film ist, wäre ich nicht drauf gekommen, weil ich finde, das, was er da macht und das, was da passiert, das finde ich wirklich echt, echt beeindruckend. Das ist ja gut, was er mit seinem Gesicht machen kann, dass es sogar einen Inside-Joke im Film gibt, wo die Leute sagen, hör mal bitte auf zu lächeln. Er lächelt ja in dem Film ja fast nie und gerade da an der Stelle, wo fotografiert soll, werden soll, da lächelt er. Und das finde ich eine schöne, finde ich ein schönes Verweis aufs echte Leben. Genau, aber worum es mir jetzt ging, ist gerade so zum Schluss, wo der Film ruhiger, aber immer bedrohlich wird durch diese Roten Khmer. Ich finde, da finde ich gerade diesen Film unglaublich stark. Da gibt es eine Szene, die ist mir ganz krass im Gedächtnis geblieben. Alle sitzen da aufgereiht und da ist dieser Typ, der von dieser Stunde Null Ideologie da redet und fragt, ob es noch irgendjemanden gibt, der Lehrer war oder irgendwas und sich jetzt für den Neuaufbau dieses Landes halt mit bereit erklären würden. Und das Ganze ist eigentlich nur ein Vorwand, um die Leute dann auszusortieren, also die Letzten auch noch auszusortieren und umzubringen. Und da wollte ich mal über diese Szene im Speziellen sprechen, weil ich finde, die ist so ein wichtiges Kernstück, um das zu verstehen, was da in dem Land passiert. Udo, wie fandest du denn diese Szene im Speziellen? Und hat die für dich das auch rübergebracht, nämlich diesen Genozid in diesem ganzen Land, wo diese Intellektuellen und alle, ja, ich sag mal so, Leute mit dem höheren IQ direkt ausgemerzt wurden?
Total. Das war eine der emotional schon stärksten Szenen. Also allein vom Aufbau her. Ich habe die Bedrohung sofort gespürt und dann also diese fürchterliche Umarmung, die da noch stattfindet. Und man weiß ja sofort, was da Sache ist. Also ich hatte direkt eine Ahnung, wohin das führt. Und man sieht das auch an den Gesichtern und den Gesichtsausdrücken. Und ne, vor allem hier durch unseren Hauptcharakter. Also man hat diese Verbindung zu den Gräueltaten, die da passieren, und da leitet's dann ja auch hinüber. Also das ist schon wirklich eine Szene mit Impact, die aufwühlt, hat mich zumindest sehr, sehr erwischt, weil das ist dann halt so richtiges Gräuel. Das ist halt einfach ein fürchterliches Regime, was ganz fürchterliche Sachen tut, und das macht der Film sehr spürbar, gerade an dieser Stelle. Das ist schon krass. Ja.
Vielleicht auch noch an dich noch die Frage, zumindest wir ja auch beide den gleichen Podcast noch gehört haben, Was hat sich dieses Regime eigentlich nur dabei gedacht, diese ganzen Leute alle umzubringen mit höheren IQ, wenn man doch irgendwann ja wieder ein Land aufbauen will und genau die Leute braucht, die Ingenieure, die Ärzte, die Lehrer und das Ganze. Wie hat die Szene auf sich gewirkt und konnte dir das auch tragen? Und wie findest du überhaupt diesen Plan dieser neuen, in Anführungszeichen, Regierung?
Ja, also da, wie ich den finde, ist, glaube ich, recht klar. das ist, anders Menschen, die anders sind, den Leiden zuzufügen, die umbringen zu wollen, wie auch immer, egal was an denen anders ist und was ich nicht mag, ist einfach immer scheiße. Und warum dann aber noch jemand quasi ein Land aufbauen möchte, in dem er Menschen, die helfen können, das aufzubauen, umbringt, also jetzt nicht ein paar Einzelne, sondern gerade Menschen mit Bildung, also es gibt also Intellektuelle oder eben Menschen, die in irgendeiner Form eine Bildung haben. Was auch immer da der Hass dahinter gewesen ist und was, ich meine, gut, wir haben jetzt gerade im Kommunismus, da ist diese Hinwendung zum Agrar ist irgendwie so ein bisschen angelegt zum Kommunalen halt, zum sich selbst versorgen, und das war wohl irgendwie der flinke Gedanke da, den Pol Pot hatte, eben einen autarken Agrarstaat zu errichten, der sich auf sich selbst, auf seinen eigenen Füßen steht und halt alle Menschen ernähren kann. Pol Pot war aber auch jemand, der absolut paranoid war, krass unter Verfolgungswahn litt und ja quasi alle in seinen eigenen Reihen auch hat umbringen lassen, wenn die irgendwie nicht gemuckst haben. Und da gibt es so Sachen wie der Typ, der jetzt noch, der eins dieser Gefängnisse geleitet hat und der jetzt in den 2000ern noch verklagt wurde. Man möchte, also wichtiger Side-Fact, der einzige Rote Khmer, der öffentlich bekannt gegeben hat, dass er seine Taten bereut. Das ist die Info, die ich habe. Und auch dem nimmt man es nicht ab. Oder wird bezweifelt. Der hat also ist schon interessant, also nach dem, was da passiert ist, keiner, der sagt, oh Gott, was habe ich da gemacht? Der hat das Gefängnis geleitet und der Minister, der ihm diesen Posten gegeben hat, ist später in seinem Lager umgekommen. Also es ist einfach ein furchtbar, typisch durchideologisiertes, irres, nicht nachvollziehbares Regime, was irgendwo mal mit einem netten Gedanken vielleicht angefangen hat, arme Menschen zu irgendwie zu unterstützen. Weiß ich nicht, ob es in dem Fall so war, aber was sehr schnell ausgeufert ist durch Hass, der dahinter steht. Und es ist, da gibt es nichts nachzuvollziehen. Ich glaube, da gibt es wirklich nichts nachzuvollziehen rational, sondern da sind so viele Dinge schiefgelaufen und zusammengekommen, wahrscheinlich mit Armut, mit der Intervention durch die USA, was die Leute in die Radikalität getrieben hat. Da ist einfach richtig, richtig viel schiefgelaufen. Und es ist einfach nicht nachvollziehbar.
Ich finde, der Film macht das dahingehend richtig gut, uns wirklich alles, was dort in Kambodscha passiert, diese Zusammenhänge so gut zu erklären, dass ich das auch wirklich verstehe und vor allen Dingen auch mehr wissen möchte. Also es hat wirklich dazu geführt, ich wollte halt einfach wissen, was genau da eigentlich passiert ist. Was mir der Film nicht so gut vermitteln kann, ist dann die Gegenseite, nämlich die journalistische Seite. Ich habe immer nur das Gefühl, die sind irgendwie nur da. Die haben einen gefühlten journalistischen Kodex, eine Verantwortung, Verpflichtungsgefühl, aber der Film vermittelt mir das nicht. Und die Figuren tun es aber auch nicht. Die einzige Figur, die mal irgendetwas Moralisierendes tatsächlich sagt, das ist John Malkovich, der dann irgendwann zu dem Schanberg sagt, na, jetzt hast du ja deinen Preis abgewonnen, aber was ist denn mit deinem Kumpel? Was ist mit deinem Freund da unten? Das ist der einzige Moment, wo das tatsächlich gesagt wird, aber ansonsten funktioniert dieses Journalistische so irgendwie gar nicht. Das wird nicht so richtig ausgereizt. Und da wollte ich fragen, bin ich jetzt alleine mit dieser Beobachtung oder mit diesem Gefühl oder wie seht ihr das? Udo, wie hat sich das mit dir angefühlt?
Da hatte ich jetzt nicht so die Schwierigkeiten mit, weil Ich hab ihn halt gesehen mit der Motivation, dass das wirklich, das ist sein Beruf, den er mit Leidenschaft verfolgt. Das ist dieses Reporter-Dasein, das ist diese Berichterstattung, das ist dieses Reinschmeißen, aber auch nicht unbedingt immer so super überlegt, sondern er stürzt sich halt in die Situation, wo er meint, dass da was abgeht, dass da eine Story drin steckt, dass da ein Bericht drin steckt. Er hat trotzdem dieses Menschliche, was dann halt zwischen unseren beiden Hauptfiguren da menschelt, ne? Und das ist ja jetzt halt so die Frage, wie viel Moral dann der Film dann darüber bringt auf diese Schiene. Aber eigentlich ist das, ist ja halt erstmal einfach in einem super krassen, adrenalingeladenen Beruf. Und man fragt sich halt, was ist jetzt auf der menschlichen Seite da in ihm los, wenn er wieder zurückkehrt? Mhm. Und also das, ich finde schon, dass das hier und da angedeutet wird, aber hätte man das jetzt komplett beleuchtet, wäre das ein ganz eigener Film geworden, wo man hätte wirklich auch ganz, ganz tief einsteigen können. Was ist natürlich was, was mit Menschen wahnsinnig viel macht emotional, was auch wahnsinnig viele und tiefe Spuren hinterlässt, was auch moralische Konflikte hinterlässt, was einen riesen Wust und Batzen an Themen und Fragestellungen mit sich bringt. Und das hat für mich in diesem Film jetzt nicht gefehlt, weil da halt einfach nicht der Fokus liegt, denn der Fokus schwenkt ja ganz klar auf die andere Person und lässt hier Waterstons Charakter wirklich zwar auch auftauchen, aber eher wirklich als Verbindung, als wartende Person, als auch was Erlösendes am Ende, dass die wieder aufeinandertreffen. Aber der Fokus liegt nicht auf ihm und der Fokus liegt nicht auf ihm und seinem moralischen Konflikt. Also von daher, ja, ich sehe, dass das ausgespart ist, aber mich hat's hier nicht gestört, weil ich glaube, hätte man da den Fokus drauf gelegt, wäre das ein komplett anderer Film geworden. Mit komplett anderen Fragen, Ideen, anderem Schauplatz und anderem Kern. Und das will dieser Film hier gar nicht sein. Dementsprechend ist mir aufgefallen, aber ich fand einfach, wie wir in diesen Strudel mit reingerissen werden in der ersten Hälfte. Das hat schon sehr viel beleuchtet, was dieser Beruf so mit sich bringt und wie dieser Beruf sich vielleicht in manchen Momenten anfühlen mag und wie dieser emotionale Strudel vielleicht auch aussieht und auch diese Hilflosigkeit, weil man eben nur in der Berichterstattung in dieser Situation ist, aber irgendwie auch tatenlos, auch irgendwie hilflos, auch irgendwie keinen sinnvollen Beitrag für die Menschen liefert, um die es da geht, um die Menschen, die drumherum sind und die Leid erfahren. Und das ist halt ein ganz seltsamer Beruf am Ende, eine ganz seltsame Rolle in diesem Krieg, der da stattfindet. Und ich finde, das hat diese erste Hälfte schon ganz gut und auch kraftvoll gezeigt. Ja.
Meine Frage zielt vor allen Dingen auch so ein bisschen auf, und das würde ich vielleicht gleich an dich weitergeben, Fred, die Motivation der Journalisten hier in dem Film. Bis auf John Markovich, der so ein kleines bisschen so Motivation für seinen Charakter bekommt, fehlt der mir schon so ein bisschen bei Schaumberg, fehlt der mir schon. Vielleicht einfach mal so ein Beispiel. Ein Film, den du auch gesehen hast im Kino, der Civil War, da gibt es so eine kleine Szene, wo die beide sich über Kameras unterhalten, über ihre Nikon FM2 und den Film selber da entwickeln. Und das ist so eine ganz, ganz winzig kleine Szene, wo ich so ein bisschen was über eine Figur erfahre, die auch vor allen Dingen für den Film dann auch so eine wichtige Rolle spielt. Also nicht gewichtige Rolle, aber schon eine wichtige Rolle halt spielt. Und irgendwie so etwas Kleines, irgendwas, wo ich denke so, ich kriege ein größeres Bild über diesen Menschen oder so einen kleinen Einblick, so, den habe ich nicht bekommen. Und Fred, Frage an dich, wie hast du das da gesehen? Ging es dir da eher wie Udo oder wie war das für dich?
Ich fand auch, dass der Film einen da überrollt und und dass er am Ende aber so ein bisschen sagt, was er eigentlich wollte, was man auch, also was bei mir auch so gewirkt hat. Ich fand, am Anfang wirkt Schanberg wie jemand, der das macht, um den Preis zu kriegen. Der da voll der Adrenalin-Junkie ist und der da Journalist ist, weil das ist halt, wie Udo gesagt hat, sein Job und der macht das. Und ich fand das unsympathisch. Also es war erstmal so, man musste erstmal, wie soll ich da jetzt mitfühlen? Also ich würde, wie ich vorhin gesagt habe, wenn so eine Bombe neben mir fällt, würde ich nicht losziehen und um die Straße gehen und fotografieren. Ich würde mich verstecken aus Angst vor der nächsten Bombe. Und so wird man halt vom Kopf gestoßen und die Motivation ist nicht nachvollziehbar. Und man kommt so, und wie du sagst, es wird ein wenig an die Hand gegeben, um die Person zu verstehen. Man fühlt halt im Laufe der Story sich rein mit diesen ganzen hilflosen Situationen. Also über die Situation fühlt man dann mit ihm. Und am Ende über die anderen Menschen, die ihm diese Vorwürfe machen, wie ihm zu sagen, du wolltest doch bloß den Preis haben oder was Udo jetzt auch gesagt hat, dass die dann vorgeworfen wird, und haben sie es nicht sogar noch schlimmer gemacht durch ihre journalistische Arbeit als noch besser für die Menschen vor Ort, wird es von außen reflektiert, aber über die Person selber, außer dass er das scheinbar irgendwie doch kritisch sieht oder einfach schuldbeladen ist, bekommt er gar nicht so die Tiefe, sondern seine Person funktioniert eigentlich nur als Gegenpart zu Dipran. Was ich auch vermute, dass der dazu da ist, um den aufzubauen, quasi, um sich da reinführen zu können. Also ich finde auch, ich finde ihn sehr schwer nachzuvollziehen, auch wenn ich den sehr sympathisch anzuschauen finde, aber seine Rolle ist irgendwie schwer fassbar. Und seine Motivation, ja.
Ja.
Es deckt sich aber auch einfach so ein bisschen mit dem, was ich hab ja vorhin gemeint, ich habe mir so die ein oder andere Fotografenkarriere angesehen von Menschen, die halt in solchen Kriegsgebieten gelandet sind. Und auch da, wenn man da einen Ticken einsteigt, ich glaube, man muss sehr tief reinsteigen, um die Motivation irgendwie verstehen zu können. Wenn man da so ein bisschen reinsteigt, kann man das auch da nicht. Ich glaube, das ist ein sehr eigener, besonderer Schlag Mensch, der diesen Beruf ausgeübt hat zu dieser Zeit, aber auch heute noch. Ich glaube, das ist genau noch so. Und das ist einfach, zumindest für mich persönlich, wirklich auch nicht nachvollziehbar, auch wenn ich da ein bisschen reingehe. Und ich weiß auch nicht, ob dieser Film hätte auch ganz tief einsteigen müssen, um mir das irgendwie vermitteln zu können, warum man das tut, was einen dazu antreibt und was einem die ganze Motivation, die Energie gibt. Oder auch, ne, Fried, wie du gerade meintest, in solchen Gefahrensituationen, was diese Menschen da so handeln lässt, das ist schwierig. Sehr, sehr schwierig, da den Zugriff zu kriegen. Zumindest für mich, muss ich sagen.
Um es vielleicht ein bisschen so zum Abschluss zu bringen, ich finde, dass dieser Fokus gerade am Anfang auf Schomberg mir ein bisschen zu viel ist, dafür, dass er ja eigentlich vor allen Dingen auch als Rampe dienen soll, damit wir dann später dann halt auch dem Defran folgen können. Da finde ich dieses Gefälle halt auch viel zu stark, muss ich sagen. Also wenn Schaumberg die Hauptfigur sein soll in dem Film, und Sam Waterston wird ja auch als erstes genannt und ist auch riesengroß auf den Plakaten auch als erstes drauf, dann hätte ich mir halt einfach schon ein bisschen mehr an die Hand gegeben gewünscht. So würde ich vielleicht einfach ausdrücken. Okay. Ja. Also hier eher so einen klareren Fokus dann halt auch einfach legen. Wenn man aber sagt, nein, er dient einfach nur dafür, um Defran aufzubauen, dann hätte ich mir tatsächlich einfach mehr Fokus auch auf Defran gewünscht und auf die Themen eben halt auch und warum das so wichtig ist. Ich gehe allerdings trotzdem mit, und es ist auch mein Eindruck, Fred sagt es gerade schon, dass Schaumberg hier wirklich dieser Typ ist, ich möchte diesen Preis gewinnen. Und erst ab dem Moment, wo er den Preis gewonnen hat, kommt dann eben halt der John Malkovich um die Ecke und sagt ihm so, na, jetzt hast du deinen Preis und was ist mit deinem Freund? Und dann kommt dann eben halt ganz zum Schluss dieses furchtbare Ende, wo er dann, in echt hat er das nicht gemacht, aber im Film schon, dann runterfliegt nach Vietnam und beide nehmen sich arm und alles ist schön. Also das finde ich dann schon scheiße, weil sich das der Film vor allem auch eigentlich gar nicht verdient hat, muss man auch dazu sagen. Also das funktioniert an der Stelle nicht, und in Verbindung noch mit dem Lied ist das jetzt eher unglücklich. Da muss ich auch ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob, wenn du sagst, Fred, dass das Joffys Idee war, dass das wie eine Art Liebesgeschichte ist, dann funktioniert nämlich genau das eben halt nicht. Weil dann brauche ich ein bisschen mehr Zuneigung füreinander. Wirklich, und da brauche ich was an die Hand. Also da möchte ich die Figur auch ein bisschen mehr spüren, als nur jetzt so ein, in Anführungszeichen, Karrieristen.
Ja, mit der Liebesgeschichte, das ist mit der Info in, verstehe ich manche Sachen, warum das so dargestellt wird, aber funktioniert auch nicht. Ich glaube, für den Film intern hätte, glaube ich, das besser gepasst, wenn eine von diesen intimen Szenen, wie die vorher im Film haben, wo die einfach nur nebeneinander stehen, wenn genau sowas der Abschluss gewesen wäre, dass man die einfach in New York in einem Café sitzen sieht und nichts sagen, zum Beispiel. Also, weißt du, ne, so, das hätte, glaube ich, irgendwie homogener gewirkt zum Film und nicht mit diesem Lied, sondern wieder irgendeine Tröte von Mike Oldfield, da so, irgendwas.
Mike Oldfield's Tröte.
Naja.
Sehr schön. Ja. Ich weiß gar nicht, ob die am Ende wirklich aufeinandertreffen mussten. Aber gut, da kann man jetzt viel drüber fachsimpeln, wie man dieses Ende wirklich. Ich glaube, am meisten stört mich da wirklich dieser Song, muss ich gestehen. Ja, ist doch so. Es ist also wirklich, nee, das geht gar nicht. Das, als Schlusspunkt für diesen Film, es geht einfach gar nicht.
Apropos Schlusspunkt, ja. Zumindest was meine Notizen hier betrifft, habe ich eigentlich einen Großteil durch und wir hatten auch vieles da zwischendurch angesprochen. Ich hatte auch schon wirklich gesagt, handwerklich ist dieser Film wirklich verdammt stark. Also deswegen will ich nochmal ganz kurz Jim Clark hier noch kurz mit hervortun, der hier den Schnitt besorgt hat. Der gute Mann ist Filmeditor und Regisseur gewesen und hat viele große Sachen gemacht. Also er hat auch unter anderem auch nochmal mit Joffrey zusammengearbeitet in Mission. Er hat aber auch den verdammt guten Marathonmann geschnitten, der sicherlich irgendwann hier auch irgendwann sehr einmal gern hier im Podcast auftauchen wird.
Ja bitte, weil ich habe ihn da immer noch nicht gesehen.
Und ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen. Ah. Also den gucke ich mir sehr gern nochmal an.
Ja,
genau, ja. Also verdammt gute Arbeit handwerklich. Frage an euch, habt ihr denn noch irgendwelche Talking Points, Dinge, über die wir sprechen sollten? Gut, na dann, schieß los.
Also das eine ist, was ich die ganze Zeit eigentlich anbringen wollte, es gab jede Menge Möglichkeiten, aber jetzt muss ich es halt nachschieben. Udo hat zum Beispiel gesagt, dass die erste Hälfte sich wie ein Abenteuerfilm anfühlt und deswegen auch so spannend ist und griffig. Ich fand, es fühlte sich sehr wie so ein Verschwörungsthriller teilweise an, also wenn es sich gerade um die Kriegsdings, und es hat mich sehr ein bisschen an den Watergate-Film erinnert, als wenn ich Robert Redford und Dustin Hoffman irgendwie da bei dem Aufdecken begleite, also so stellenweise, ne? Also dieses, gerade im Moment, die in Hotels sind, dass es so ein, genau, so ein Journalistenfilm ist und irgendwie so Polit-Thriller-mäßig sich anfühlt. Und das wollte ich jetzt nur reinwerfen, weil es die ganze Zeit auf der Zunge lag und nicht runterpolterte. Und
das sehe ich nämlich leider nicht so. Hätte ich nämlich auch gedacht, aber das tatsächlich die Bildsprache, ja, da gehe ich noch mit. Also das sieht noch am ehesten nach der Bildsprache aus, aber ansonsten finde ich das nämlich nicht, weil da, wo die Unbestechlichen uns als Zuschauer immer was in die Hand gibt, dass wir selber investigaten, hier gibt es nichts zu investigaten. Wir werden hier reingeschmissen und wir werden hier einfach bloß mit an die Hand genommen und kommen mit einfach, aber ohne, dass wir jetzt wirklich ein echtes Ziel oder einen Grund hätten. Also da ist der Film nicht scharf genug, um uns dazu guiden, sondern der will eben halt dieses Chaos am Anfang haben. Also da gehe ich leider nicht mit.
Ich hätte jetzt auch gedacht, eher wie eine Chimäre an quasi. Also so, dass da das mit rein gemischt wird und sich so ein bisschen so anfühlt, auch wenn es überhaupt nichts damit zu tun hat, aber so so eine Thriller-Atmosphäre aufbaut über die Spannung, die man sonst in einem Kriegsfilm nicht hat. Also von der Art her, eben, dass man da diesen Personen bei der Lösung von einem Problem folgt und nicht beim Erleben von also von Krieg oder sowas oder beim Leiden. Das war so. Aber okay.
Ich kann übrigens aufklären, um zu einem ganz anderen Feld nochmal kurz zurückzuschwenken. Sam Waterston ist tatsächlich der Vater von Catherine Waterston. Also haben wir eine Verbindung zum Alien-Universum. So, bam.
Woo. Sehr schön.
Ich wusste, ihr freut euch.
Doch, jetzt wo ich das Gesicht mir angucke, die sieht vom Gesicht her doch auch ein bisschen ähnlich dem Papa.
Ja, das werden wir uns dann irgendwann, wenn es hier dann soweit ist, in einigen Folgen, werden wir uns das nochmal näher anschauen.
Okay.
Ich würde ja sagen, dass das in 51 Folgen der Fall sein wird.
So sieht's aus. Ich wünschte, es wären mehr, aber ja, stimmt.
Sehr schön. Leute, ich würde sagen, The Killing Fields, schreiendes Land, wir haben's.
Yes. Wer darf denn das Fazit als erster schreien?
Wer zuerst schreit, darf natürlich auch gerne zuerst fazitieren. Lieber Udo, überrasch uns mit deinem Fazit. Ach,
du heiliger Bimmer, da habe ich mir jetzt was eingebrockt. Gut. Als Mensch, der mit dem Thema Kriegsfilm nicht unbedingt ständig zum Tanze aufgerufen wird, war das hier eine ganz positive Überraschung eigentlich. Denn ich muss sagen, der Film, man kann ihm dieses Label Kriegsfilm / Antikriegsfilm ganz gut geben. Natürlich ist er das im Kern. Natürlich hat er das da oben drüber. Aber es steckt halt so viel drin und es ist so viel differenzierter, was der Film hier auf die Leinwand bringt, dass ich wirklich sagen muss, da ist super viel zu finden. Der ist filmisch astrein, der ist handwerklich ganz, ganz ausgezeichnet. Der bringt mir super tolle Bilder, was mich persönlich super catcht. Musikalisch ist der zumindest zu Teilen äußerst interessant, zu Teilen auch irgendwie widerspenstig. Das kann man so oder so bewerten. Aber auch diese Zweiteilung, ne? Ich hatte meine Schwierigkeiten damit, aber das macht den Film nicht schlecht, sondern das macht den Film eigentlich schlussendlich irgendwie interessant, denn beide Teile sind gut und beide Teile bieten unglaublich viel. Mich hat nur die Reihenfolge irritiert, mich hat dieser Tempowechsel irritiert, aber dennoch, die erste Filmhälfte konnte mir sehr, sehr viel bieten, hatte schon teilweise wirklich auch Anteile des Actionfilms, die ich sehr mag, Anteile, die ich einfach wirklich schätze, wie so einen Fotoreporter zu begleiten und das durch solche Szenerien zu begleiten, diesen Abenteueraspekt, der da drin steckt. Also das war ganz, ganz viel, was mich begeistern konnte. Und den zweiten Teil eben sowohl die Dramaturgie, die mir zwar nicht unbedingt, das war nichts Angenehmes, das hat mich nicht angenehm berührt natürlich und das soll es hier auch gar nicht. Es hat mich viel mehr beschäftigt. Aber das halt so gut verpackt auch mit diesem Ausbruchsanteil, mit diesen tollen Bildern, mit diesem Dschungel, mit dieser ganzen Szenerie, die hier auch wirklich ganz, ganz großartig ist und das dann verpackt in diesen geschichtsträchtigen Kosmos, muss ich sagen, beide Hälften für sich stark, ein bisschen unterschiedlich stark, aber dennoch stark und alles in allem ein Film, der mich gepackt hat, der mich gefesselt hat und der mich auch beschäftigt hat. Das ist kein Streifen und das ist bei Kriegsfilmen, glaube ich, allgemein so, der jetzt bei mir regelmäßig im Player landen muss. Wirklich nicht, das kann ich nicht sagen, aber es ist einer, ich bin froh, dass ich ihn jetzt gesehen habe, weil der wäre bei mir völlig unterm Radar geflogen. Ich hatte den Namen vorher noch niemals gehört. Mir ist nichts davon begegnet und der wäre mir wahrscheinlich auch niemals begegnet. Also dementsprechend, danke Fred fürs Mitbringen. Du bist immer wieder für meine persönlichen Herausforderungen hier verantwortlich oder immer mal wieder zumindest.
Das ist mir eine Freude.
Das dachte ich mir. Ich werde mich revanchieren.
Danke.
Aber um da den Strich drunter zu machen, starker Film. Also muss ich schon sagen, der hat viel, viel Tolles. Der hat auch seine Makel, Basti, da hast du ein paar von erwähnt. Die unterschreibe ich auch gerade Richtung Ende hin. Bei dem Ende gibt's ein paar Haker und ein paar Schwierigkeiten. Aber das ist definitiv eine Empfehlung. Wenn man in diesen Kriegsfilm-Kosmos rein will, den nicht kennt, dann lohnt sich das.
Mhm.
Yes.
Ja. Cool, das kann ich alles so unterschreiben und könnte ja fast schon zum Fred drüber reichen. Zwei, drei Worte vielleicht noch dazu. Ich finde, der Film macht etwas, was Antikriegsfilme dieser Art so in der Form noch nicht gemacht haben. Das finde ich gut. Ich finde die Herangehensweise gut. Ich finde, der Film ist ehrlich. Also der macht uns nichts vor. Der nimmt uns als Zuschauer in Ernst. Das finde ich sehr gut. Ich finde einige Elemente im Film, was jetzt das Drehbuch betrifft, vielleicht nicht ganz so geschickt gemacht. Ich hatte schon gesagt, ich hätte mir hier schon ganz gerne ein bisschen mehr Motivation für die Charaktere geben oder irgendetwas, was die Charaktere noch ein bisschen mehr abhebt, beziehungsweise mir noch was an die Hand gibt. Das wäre so eins gewesen. Aber in Summe und vor allem auch mit der für mich persönlich starken zweiten Hälfte ist das schon eine Erfahrung und ein besonderes Erlebnis und vor allen Dingen etwas, was mir diesen ganzen Konflikt auch näher gebracht hat, ins Gedächtnis gerufen hat und vor allen Dingen mich auch zur Recherche noch mitgetrieben hat. Und da muss ich auch wirklich ganz ehrlich sagen, das muss ein Film erstmal schaffen. Das ist eine gute Sache. Und es wird jetzt nicht mein neuer Lieblingsfilm werden. Und ich bin mir auch sicher, dass ich mir den wahrscheinlich auch nicht so schnell zulegen werde, es sei denn, ich finde den jetzt mal irgendwo durch Zufall oder so. Da würde ich sagen, ach komm, den nimmt mal mit. Aber das ist nicht der Film, der in die Sammlung muss, aber trotzdem, es ist ein guter Film. Und ich wäre nicht ohne deine Auswahl drauf gekommen, Fred. Und da sage ich an der Stelle auch danke. Tolle Sache, dass wir den hier auch besprechen konnten. Und vielleicht hat ja dem einen oder anderen da draußen jetzt auch einen Anstoß gegeben, da ein bisschen nachzuschauen. Und deswegen möchte ich jetzt auch gerne dir die letzten Worte geben, der du den Film noch ausgesucht hast. Wie ist dein Fazit zu diesem Film?
Ich schließe mich bei euch beiden komplett an und ich freue mich sehr, dass ich euch damit jetzt nicht nur Leiden bereitet habe, denn das war mir nämlich, als ich den Film ausgesucht habe, also bevor ich ihn gestern geschaut habe, also nach dem ersten Mal schauen, war mir das nicht so klar, sondern ich dachte nur einfach beim Schauen des Films, das ist ein besonderer Film und ich habe ja, wie ich schon gesagt habe, eigentlich sogar die Hälfte nicht verschlafen, aber so teilweise dösend und dann mit der englischen Originalsprache vieles nicht verstanden. Und der hatte mich gar nicht so krass gepackt, sondern eben auf dieser ästhetischen Ebene so sehr interessiert und mitgerissen, dass ich dachte, damit würde ich euch konfrontieren wollen. Umso mehr freue ich mich, dass ihr nicht gelitten habt, denn das, wie gesagt, war mir vorgestern Abend noch nicht so klar. Als ich den Film allerdings gestern Abend wesentlich wacher und in deutscher Synchro geschaut habe, hatte ich nicht mehr die Angst, dass ihr leidet bei dem Film im Sinne von, dass der zu langweilig ist oder zu schlecht ist, denn ich fand den tatsächlich sehr gut mit so einigen Makeln, aber sehr sehenswert. Und ich finde, dass das, was der Film anders macht als die anderen Antikriegsfilme, und das, was er gut macht, dass er es eigentlich verdient hat, mit den großen Filmen, die wir auch schon genannt haben, Apocalypse Now, die durch die Hölle gehen, Full Metal Jacket, dass er eigentlich damit in diese Reihe reingehört und Menschen, die sich solche Filme anschauen, diesen auch kennen sollten und mal geschaut haben sollten. Danke euch, dass ihr euch drauf eingelassen habt und das mit mir bereichert habt, das Film-Podcast-Universum um diesen Film.
Wunderbar.
Gerne, gerne.
Dann machen wir den Sack zu. Dieses Gespräch ist jetzt hier vorbei. Aber wir sind noch nicht am Ende der Folge, denn wir wollen noch einen kleinen Ausblick geben, was uns in der Zukunft hier noch reinschwirrt. Und wir werden dieses Jahr wieder Geburtstag feiern. Das passiert im April. Und weil wir es so gut getaktet haben, ist auch 25 Folgen nach EN3 auch gleichzeitig wieder mit um. Das heißt also, der Geburtstag fällt wieder mit auf eine EN-Folge. Zufall oder Absicht. Aber wir sprechen über Alien Resurrection. Das heißt also, das ist der Film, der als nächstes rankommt. Aber das nächste große Gespräch in einer Dreierrunde bin ich wieder an der Reihe. Und ich habe einen Film mir ausgesucht, den ich mit Udo letztes Jahr im Kino gesehen habe in Düsseldorf. Ich glaube, Fred, du hattest den auch schon gesehen, richtig?
Nein, aber ich wollte ihn demnächst so und so schauen. Und zwar auch mit Kolleginnen, also Lehrerinnen. Es wird spannend.
Sehr schön. Dachte mir so, nachdem wir den Prinzipal besprochen haben, wird es mal wieder Zeit für einen Lehrerfilm. Und warum nicht mal wieder auch einen aktuelleren Film? Das ist ja schon wieder ein bisschen länger her, dass wir einen aktuellen Film haben. Und das ist jetzt die Programmauswahl für die nächsten Folgen. Ich sage euch beiden vielen Dank fürs Gespräch. Das war sehr schön wieder mit euch.
Danke ebenso.
Danke, kann ich so zurückgeben, ja.
Und ihr da draußen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr wisst, was zu tun ist. Lasst uns doch bitte ein paar Kommentare da. Vor allen Dingen auch wieder eine schöne Bewertung bei Apple Podcasts. Und vielen Dank fürs Einschalten, ihr da draußen. Bleibt alle gesund. Bis die Tage und Ahoi.
Adios.